Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Okay, also, ja genau, liebe Hörer, also Geräusche wie...
Das ist Frank. Oder
sind die normalen... die normale Körpersprache von mir.
So. Also meine Körpersprache ohne Klamotten wollt ihr auch nicht sehen.
Das war's dran.
Ja, jetzt das Niveau schon mal geklärt.
Genau.
Wir sind im Keller.
Das Niveau ist unter uns.
Wir sind im Keller, ihr hört hier andere Stimmen.
Ja, genau.
Wir haben aber Gäste. Stellt euch mal vor, Gäste. Wer seid ihr?
Stellt euch doch mal vor. Sollen wir anfangen?
Ja, warum seid ihr hier? Was macht ihr?
Wir sind schon mittendrin. Schon
wir haben, also nochmal, wir haben hier kein Konzept. Ne? Nicht, dass ihr denkt, hier, wir sind mittendrin schon im Podcast. Es wird schon alles so gesendet.
Gott sei Dank.
Ja, cool. Habt ihr unseren Podcast jemals gehört vorher? Wisst ihr, worum es geht?
Auf der Herfahrt von zwischen der Tankstelle hier Hamburg Alster und dann hier.
Also die ersten 5 Minuten waren noch in Ordnung.
Aber war auch 2 aus 11 oder was anderes?
Wir sind die, die es am längsten gehört haben.
Oder war alte Schule.
Ja, sag doch mal was.
Ich sag was. Ja, mein Name ist Uwe Wiesmart. Ich bin aus Bayern. Wir sind ja hier in Hamburg. Besser gesagt aus Franken, aus Nürnberg. Und ich bin unter anderem Veranstalter des Altmühltal Classic Sprints, der Norrisring Classic Rally. Dann machen wir noch ein paar verschiedene Sachen, unter anderem in St. Moritz. Und aktuell nennt sich Kurator, kuratiere ich die DTM-Ausstellung, 40 Jahre DTM auf der Retro Classics jetzt im Dezember. Wo wir aktuell, jetzt mache ich gleich mal ein bisschen Werbung.
Warum hast du uns das denn nicht vorher gesagt?
Du weißt, bei Live-Schalten ist das immer ein bisschen anders. Und da haben wir jetzt 20 DTM-Fahrzeuge da, zum größten Teil Originale oder gut nachgebaute, die noch aktuell fahren. Und in der Tat 5 Meisterautos, also 5 Autos, die DTM-Meisterschaft gewonnen haben.
Nee, da müssen wir gleich drüber reden.
Ist da ein Volvo dabei?
Nein, leider nicht. Nein, haben wir keinen bekommen.
Ich weiß, wo der Sieger das Meisterauto von 85 steht.
Das, wenn ich gewusst hätte, weil den haben wir gesucht.
Nee, nicht im Kiesbett. Ich habe hier diese Volvo-Veranstaltung gemacht und eigentlich wollte der Meister von 85 auch kommen. Der hat dann keine Zeit gehabt und hat mir dann wenigstens ein großes IXO-Modell unterschrieben. Aber der Ulf Kranberg war dann da und der war der, der in Zolder das erste Rennen mit einem Volvo 240 Turbo überhaupt gewonnen hat damals. Genau. Wir haben hier alle, genau wie ihr hier sitzt, haben die ja auch gesessen, aber dummes Zeug geredet.
Stark.
Nur nicht im Podcast. Super. Da vorne liegt ein Plakat auf dem Fiat und der Olsson, der macht gerade ein Buch über die ganzen Volvo Gruppe A Autos und das hat er, da haben alle unterschrieben auch der Kranberg. Der DTM-Wagen von 85, viele wissen ja nicht, dass Volvo die zweite DTM gewonnen hat.
Ja.
Wir sind ja dann rausgekegelt worden wegen.
Aber da reden wir gleich drüber. Ja. Wir sind ja noch mitten in der Vorstellungsrunde.
Achso, Entschuldigung, genau.
Hast du fertig?
Ich habe fertig, du darfst.
Ich darf doch. Ja, ich habe keine Veranstaltung. Ich bin der Jerry Samuel. Keine Veranstaltung dabei, aber deswegen habe ich den Uwe mit hergezerrt. Gut, ich höre euch seit, weiß ich nicht, 2 Jahren beim Gassi gehen oder überall, wenn ich mal längere Fahrten unternehme.
Immer wenn mein Hund kotet, höre ich 2
Dann denke ich immer an alte Autos.
Aber der macht das oft, der Hund.
2-mal am Tag.
Und dazu kannst du sagen, unser Podcast riecht komisch. Ne?
Kommt drauf an, was der Hund gegessen hat.
Und na gut, durch den Uwe bin sehr viel im Sponsoring unterwegs, im Klassik-Sprint und unterstütze Uwe auch in anderen Bereichen. Und das eine kam zum anderen. Ich war in Hamburg und habe mir gedacht, lass uns mal das beides zusammenführen und über Autos sprechen. Und jetzt habe ich noch einen dabei, der immer Gassi mitgeht. Und das ist der Jack, der liegt drunter. Vielleicht sieht man das dann nachher auf den Fotos. Und er ist auch immer dabei. Der ist immer auf den Klassik-Sprint-Rallys dabei und sonst wo.
Genau, und der kriegt es heute zurück, der riecht nachher nach Garage 11.
Der riecht nach, aber der spricht heute hoffentlich nicht. Mal schauen, ob der heute ruhig bleibt.
Ja, ist ganz friedlich. Ne?
Entweder schnarcht er laut oder macht andere Geräusche. Mal schauen.
Genau wie bei Jens.
Hundegeräusche.
Ja. Ja,
stellt ihr euch
schön,
mal vor.
Schön, dass ihr da seid.
Jens und Frank.
Da gibt es ja eine Menge Themen. Jens hatte mir damals hier die, in Anführungsstrichen, Broschüre oder euer Magazin gegeben und da habe ich gedacht, oh, das ist hochwertig. Das hat ja alles schon einerseits eine ganz, andererseits eine lange Tradition mittlerweile. Du sagtest 19 Jahre, gibt es das Ganze schon?
Wir hatten die erste Veranstaltung in der Tat 2006 gemacht, ja.
Das Lustige ist, ich wollte mich da mal anmelden.
Nein.
Ja, und zwar, ich hatte ja da hinten stehen noch ein Bild, ich hatte ja eine Heckflosse, die aussieht wie, also eine Rennheckflosse mehr oder weniger mit Straßenzulassung. Mit der bin ich ja hier so Klassik-Master-Sachen gefahren, Württembergische Klassik und so weiter. Und irgendwann bin immer mit Jens gefahren, meinem Freund Jens Notop damals, da haben wir gesagt, lass mal was anderes fahren. Immer Württemberg. Wir haben uns und dann, diese Klassik-Sprint, ja, Nürnberg ist nicht ganz so weit, oh, können wir auch mal gucken. Wir haben es aber nicht gemacht, ich weiß gar nicht warum.
Ja, war ein Fehler, aber
ich verzeih dir. Aber irgendwie ist es vorne abgekommen wieder. Ne?
Ja, jeder,
wir dann mit
jeder
der B-Schneckflosse aufgelaufen.
Die zweite Chance bekommst du ja.
Ja? Ja. Ich habe kein passendes Auto mehr.
Ach du, ich sehe schon ein paar. Ist also, in Ordnung.
Ja. Jetzt, irgendwas finden wir schon.
Ja.
Ja.
Weißt du was?
Der Taunus zum Beispiel.
Auch schön.
Bist du verrückt.
Ja.
Kommst du ja nie an.
Naja.
Musst schon ein Auto nehmen. Also bei Rallyes ist es so, du brauchst ein Auto, einigermaßen frühen Startplatz, damit du schon nachmittags wieder im Hotel bist und nicht abends, wenn das Buffet leer gefressen ist.
Ja.
Weißt du, das ist das Schlimmste, wenn du mit dem Youngtimer irgendwie fährst du in den Württembergischen Klassik, sag ich jetzt mal, riesen Starterfeld, dann kommst du um 19.30 Uhr als Letzter mit ins Ziel gerutscht, wegen deinem Baujahr natürlich. Und dann gehst du ins Hotel, Buffet ist eh leer gefressen, gibt's noch, jeder kriegt noch irgendwie eine Wiener Wurst und das war's. Deshalb brauchst du noch, eigentlich muss
man. Aber macht das nicht eher Sinn, dass du irgendwie mit dem Auto dann gleich essen gehen fährst?
Nee, Vorkrieg.
Also, ja, dann isst du während der Fahrt einfach.
Ja.
Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du hast wirklich eine frühe Startnummer, wo er nicht Unrecht hat,
oder
du kommst zum Klassik-Sprint, weil wir öffnen das Buffet, wenn alle da sind.
Wird das Buffet aufgefüllt?
Wobei, das ist geil. Ihr öffnet das Buffet, wenn alle da sind. Und dann so,
jetzt kommt's.
Weißt du was? Der Jens kriegt nichts zu essen, weil ich den Weg nicht finde.
Werbejingle, danke, Herr Freiberger.
Ja. Also bei uns ist beim Abendbuffet noch nie jemand hungrig rausgegangen.
Okay. Sehr gut.
Und auch nicht durstig. Wichtig, ne? Es war dann eher so, dass die Leute am nächsten Früh schwierig ausgesehen haben.
Nicht zum Start gekommen sind.
Und manche Auto haben stehen lassen, ne?
Ja, wir haben am Sonntag noch kleine Tour, die, also bei uns ist es ein bisschen anders. Also wir starten am Freitag mit 14 Uhr mit der technischen Abnahme und 18 Uhr mit dem Prolog. Samstagabend ist dann so das Gala-Diner, wie man es nennen kann, in einer alten Kirche, schön aufgetischt mit Buffet und draußen Feuertonnen mit Grill und allem drum und dran. Und am Sonntag sind dann nochmal so 100 Kilometer, um ins Ziel zu fahren. Und was wir machen so eine Art Le Mans-Start. Das heißt, immer zu zweit nebeneinander. Die Leute laufen ins Auto, springen rein und dürfen wegfahren.
Mit Alkohol ist es
schwierig.
In deren Auto? Ja, das ist nicht so schwierig, weil es stehen nur zwei Autos da. Also du schaffst es in der Regel.
Wie teilen sie denn auch
in der Mitte? Gab aber dann schon Leute, die dann kurz nach dem Le Mans-Start ums Eck gefahren sind und mal kurz ausruhen mussten.
Schöne Grüße.
Also natürlich die Beifahrer. Die Fahrer sind immer alle nüchtern.
Selbstverständlich.
Ja, nüchtern sowieso.
Ja, eben.
Ja, nüchterne Veranstaltung, die ihr macht, ne? Oder?
Nee, Spaß hat bei uns ein Loch.
Klassik-Sprint, ist das, wie ist denn das? Ist so ein Starterfeld heute noch voll? Oder? Ich frage jetzt mal so ganz platt, weil der Handel ist ja auch ein bisschen ruhiger und das entwickelt sich ja so in die 90er und 2000er Jahre bei mir zum Beispiel. Und die Kunden ja auch und die Autos auch, der ganze Markt, also die Rallyes ja eigentlich auch, oder nicht? Oder kommt da noch einer mit Vorkriegsauto an?
Ja, das ist schon noch so. Also wir haben, es wird mit Vorkrieg wird deutlich weniger. Da hatten wir auch schon mal irgendwie 15, 20 Vorkriegsautos bei 120 Startern. Mhm. Das wird weniger. Das liegt aber auch unter anderem ein bisschen daran, dass ich jetzt, ich kenne ja so meine Jungs, es sind natürlich jetzt im Juni, es ist die Mille Miglia, es ist Bassano, es ist Vernasca und so weiter. Ja. Und die Leute haben ja nicht mehr Zeit. Ja. Aber im Großen und Ganzen wird dieses Vorkriegsthema schon schwieriger. Es sind nur noch diese Bentley Bugatti oder Pursang Bugatti und so weiter. Die Jungs sind noch unterwegs. So ein Fiat 315 Cabriolet, die Leute, die wollen alle verkaufen, aber das Auto will keiner mehr haben. Mhm. Und das Vorkriegsthema, außer etwas die High-End und die sportlicheren Autos, das nimmt schon sehr, sehr stark sehr ab. Ne?
Ja. Aber und, wie ist denn euer Reglement? Also grundsätzlich, weil ich habe mir ja natürlich mal Bilder und Videos angeguckt und da habe ich dann doch deutlich neuere Autos auch gesehen. Das hat mich gefreut, weil ihr scheint keine 30-Jahres-Grenze zu haben, oder?
Wir haben zwei, drei verschiedene Geschichten. Wir machen einen klassischen Oldtimer, der ist ja per Definition, per Gesetz 30 Jahre. Ja. Dann nehmen wir natürlich die Youngtimer bis 20 Jahre noch mit. Ja. Und ich habe seit einigen Jahren nenne ich Sports Car Trophy. Ja. Das ist dann alles, was jünger ist. Ja. Natürlich, ich sage jetzt mal, ein Fiat Clio, normal 50 PS, fährt jetzt nicht unbedingt mit. Ist schon ein bisschen für die sportlicheren Autos, aber zum Beispiel so ein Cinquecento Abarth, ein neuer und so weiter, kam ein bisschen dadurch, dass viele auch Sponsoren sagen, Mensch, ich habe jetzt keinen Oldtimer, ich möchte mit meinem Porsche mitfahren und so weiter. Und ich habe gesagt, ja, der Trend geht auch ein bisschen auch zu neueren Autos, die so die, ich sag mal, die Sportwagenfahrer, die kennen das Thema Oldtimer Rally gar nicht so. Die fahren dann in die Dolomiten, fahren dann mit 7 Ferraris hintereinander her mit 50 Stundenkilometer und finden das toll. Und das haben wir dann aufgegriffen mit dieser Sportscar Trophy. Gleiches Reglement, gleiche Strecken, gleiche Abendveranstaltung, also es bleibt alles gleich. Nur die Sportscars, da nehmen wir auch so circa 15 Stück maximal mit. Die fahren praktisch im Feld vor dem Oldtimer und haben noch eine eigene Wertung.
Ah, sehr gut. Daran liegt es wohl, weil die Bilder, die ich mir nämlich angeguckt habe, da war das nämlich alles entsprechend. Und ich kann das gut verstehen, auch mit dem Thema Sponsoren, die dann eigentlich mit dabei sein wollen, aber eben keinen Oldtimer haben. Und denen stellst du ja auch nicht einen Oldtimer hin, wenn sie nicht die, ich sag mal, das Fachwissen, die fahren mit so einem Auto ja nicht unbedingt sicher dann, wenn sie das nicht gewohnt sind. Da muss man sich ja ein bisschen beschäftigen.
Kriege ich denn mit Vorkrieg einen Zeitvorteil?
Du kriegst plus, also wir machen ja Koeffizientensystem, also Baujahr, also Penalty plus Baujahr, also 1,27 beim 27er Baujahr und 1,9 beim 90er Baujahr. Und du bekommst auch noch eine Zeitgutschrift für den Vorkrieg, 0,15.
Also fahre ich doch mit Vorkrieg auf Sieg und auf Buffet.
Auf Buffet definitiv, auf Sieg musste gut sein, weil gut, wir sind jetzt nicht so die Veranstaltung, wo so die Hardcore-Elektronikfahrer extrem mitfahren, aber die fahren mittlerweile Zeiten, die trainieren das und fahren Zeiten, da siehst du eigentlich überhaupt kein Land mehr. Also die fahren, ich sage mal, im Schnitt 0,3 auf 80 Lichtschranken.
Wahnsinn.
Also wenn du da mal eine Sekunde falsch hast, dann bist du da gleich weg.
Ja, das darfst du gar nicht sagen, hat keine Lust mitzufahren.
Naja, wir sehen es ja nicht so. Bei uns geht es ein bisschen Socializing, ein bisschen Leute treffen, mal eine kleine Pause mit einem alkoholfreien Bierchen selbstverständlich irgendwo, wo man schöne Sicht hat. Durch Ortschaften durchfahren, ein bisschen Fans, ein bisschen winken. Und dann machen wir unsere Wertungsprüfung, die wir übrigens sehr italienisch fahren, also fast alle nur mit Druckschlauch. Die machen wir dann, wenn wir beispielsweise Zürndorf fahren wir durch, so ein kleines Städtchen mit 20.000 Einwohnern. 2.000 stehen an der Straße und da fahren wir eine Wertungsprüfung. 8 Schläuche hintereinander auf 300 Meter und dann ist der Karstbissen.
Ganz kurz.
Die fränkische Emilia.
Was ganz kurz, sorry. Was Druckschlauch. Was das heißt, das
kenn ich nicht, weiß ich nicht. Druckschlauch ist, wenn du aufs Klo musst.
Ist richtig. Ja, ich fahre meine Zeit- und Wertungsprüfung fahre ich auch auf Druckschlauch, aber
über.
Genau, also wie funktioniert das?
Ja, es funktioniert wie Lichtschranke.
Ja.
Also du hast, ich sage jetzt mal, du hast 20 Meter, dann gebe ich dir eine Zeit, 8 Sekunden vor, ja, die du genau treffen musst.
Ja.
Und der Unterschied zwischen Lichtschranke und Druckschlauch ist ein Messgerät.
Ach so.
Nur, dass die Lichtschranke irgendwo an der Karosserie auslöst, ja, wo du halt gerade durchfährst.
Und am Reifen natürlich.
Und der Druckschlauch unten am Reifen, wenn du drüber rollst, weil das ist ein Pressostrat dahinter, also es ist ein hohler Schlauch und durch den Druck löst die Zeit aus.
Und das ist so ein bisschen italienisch?
Die Italiener fahren in der Regel eigentlich nur Schläuche.
Okay, ja, ganz ehrlich, das ist für mich ein Insight, den ich nicht kenne, weil ich kenne tatsächlich nur digitale Lichtschranken.
Genau.
Und habe das mit den Schläuchen noch nie gehabt, deshalb frage ich nach und das wird unseren Hörern ja im Zweifel genauso gehen.
Genau.
Ja, interessant, okay.
Also es ist von der Systematik das Gleiche, mhm, oder wie eine Lichtschranke zu fahren, mhm, und der Druckschlauch löst einfach beim Überrollen aus.
Aber ganz ernsthaft, ich finde es viel charmanter. Das ist ja viel mehr alte Technik, auf Deutsch gesagt. Ne? Also
stimmt,
Also es ist ja, nicht passt ja viel mehr zum Thema.
Ja. Ich muss nur noch mal fragen, merke ich das beim Start und beim Ankommen oder ist es so, beim Start ist eine Lichtschranke und dann nein, also beides ist?
Wir können auch mal mischen. Es kann sein, okay, dass du 3 Schläuche, eine Lichtschranke, nochmal 3 Schläuche oder umgekehrt fährst.
Ja, aber also ganz blöd könnte ich ja dann tatsächlich ich selber, wenn ich jetzt eine Stoppuhr hätte, weil ich habe nie ein Gefühl dafür, wie gut ich die Zeit getroffen habe, weil ich die ja selber meistens nicht stoppe, sondern meinen Beifahrer. Ne? Wenn ich jetzt so im Kopf mitzählen würde, könnte ich aber ja über das Gefühl am Reifen zumindest mal ungefähr wissen, ob ich ja mal mindestens irgendwie gleich im Bereich komme.
Wenn du den Reifen merkst, bist du eine Sekunde zu früh oder zu spät. Also Reifen merken hilft nichts.
Nein, es hilft natürlich nichts mehr, aber nur
Du merkst, wenn er richtig zählt und du genau bei null drüber rollst, dann kannst du davon ausgehen, dass ihr für eure Verhältnisse relativ gut wart.
Ja, okay, alles klar.
Vorausgesetzt, er hat richtig gezählt.
Du musst im Auto feststellen, wo der Reifen in Relation zu diesem Druckschlauch überhaupt befindet, weil vom Lenkrad heraus das gar nicht sehen kannst. Und da gibt es so Tipps, irgendwelche Tapes drüberlegen oder so.
Ich habe das nicht so ernst genommen. Ich bin ja immer Beifahrer gewesen, denn zuletzt fand ich mal witziger, weil als Beifahrer bist du der Chef.
Hältst du den Sekt meistens? Kurze Überleitung zu den Durchfahrten. Es gibt ja auch ab und zu mal Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, mal so einen Sekt runterbringen und an die Beifahrer natürlich nur.
Ja. Nur Beifahrer.
Beifahrer verteilen. Und das steigert natürlich den Charme der Veranstaltung noch mehr enorm.
Ja, solange das nicht während der Zeitprüfung
passiert. Weil die Bürgermeisterin...
In der Zeitprüfung machen wir es nicht.
und nicht alle 20 Ortschaften machen das.
Schwierigkeitsgrad. Ja, dann sitzt du mit deiner mechanischen Stirn, bist am Zählen.
Okay, mittlerweile faszinierend, wie viele Zuschauer an der Strecke da sitzen und eben darauf warten, dass wir vorbeifahren mit dem Pulk.
Aber die eigentliche Frage, die du ja gestellt hast, Jens, war ja, kriegt man die Rallyes noch voll? Ja, grundsätzlich. Genau. Wir haben jetzt ein bisschen eine Altersaufteilung.
Das ist ja keine Oldtimer-Rallye mehr.
Nein, wir sind schon beides. Also wir haben, der Großteil ist schon Oldtimer. Weil du gesagt hast, kriegen wir die Rallyes voll, es wird schwieriger. Mhm. Also so diese Starterfelder mit 300, 400 Autos, vergleichbar haben die Rallyes jetzt noch so 200, 150 Autos. Also wir gehen jetzt nicht von den High-End, Millimilia, Novolari, Enstal und so weiter aus. Was wir aber auch machen, sehr stark, das machen wir seit 2019. Wir haben einen mit einem befreundeten Rallye-Veranstalter, haben wir diesen European Youngster Cup gegründet, wo wir Leute bis 25 Jahren, also das Menschenalter, nicht das Autoalter, die dann eine extra Wertung noch haben, die extra Pokale kriegen. Also bei mir kriegt jeder Youngster per se einen Pokal, wenn er dabei war, als Fahrer, Beifahrer und so weiter und so fort. Und das war, glaube ich, ein bisschen, man kann es immer nicht messen, aber wir haben, glaube ich, feststellen können, dass dann wirklich die Eltern hergegangen sind und haben gesagt, komm, jetzt nehmen wir unsere Kinder mit, also 16, 17, wir hatten auch schon 12- und 11-Jährige dabei. Wir nehmen unsere Kinder mit und wenn die fahren können, dann fahre ich mit der Mutti und die Söhne oder Töchter miteinander und so weiter und so fort. Oder wir machen ein gemischtes Eltern-Kinder-Team. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, aber natürlich jetzt auch nur bei Leuten, die schon autoaffin sind, die auch mal Oldtimer-Rallys fahren. Aber da haben wir, glaube ich, auch eine gute Sache gestartet, dass die dann wirklich gesagt haben, Mensch, da können wir die Kinder mitnehmen, das macht denen Spaß. Und es ist natürlich auch so, unsere Abendveranstaltungen sind jetzt nicht so mit Dixie-Band, sondern wir haben einen DJ. Ja, wobei dann teilweise die Eltern mehr tanzen als die Kinder. Ja. Aber wir haben DJ abends, es sind mehrere junge Leute da. Unser durchschnittliches Starterfeld ist jetzt auch nicht so extrem alt. Also da sind schon, ich sage jetzt mal, zwischen 30 und 50 ist so das Gros der Leute. Und heute ist ja das 30 ist ja das neue 50 mittlerweile, kann man sagen, vom Alter her. Also bei uns ist es schon, ich sag mal, ein bisschen lustiger, nicht so steif, bisschen Spaß haben. Wenn du später ins Ziel kommst, weißt irgendwo noch eine kleine Bierpause, also der Beifahrer hat ein Bier trinken müssen unbedingt, dann kommst du halt bei uns ein bisschen später ins Ziel. Das ist dann alles locker. Und zur Abendveranstaltung, also die Leute schaffen es dann immer gerade vom Biertisch dann aufzustehen, schnell ins Hotel zum Duschen und dann in die Abendveranstaltung zu laufen. Also die sitzen da lange. Es ist schon ein bisschen so Socializing und miteinander reden und Spaß miteinander haben.
Gut, das macht's ja am Ende aus. Und die Mischung ist, glaube ich, echt entscheidend bei so einer Rallye. Also man schließt ja grundsätzlich sowieso niemanden aus. Und dass dieses ganze Thema sich verändert, ist ja klar. So, kannst du mal so eine Hausnummer sagen, was das kostet, bei euch mitzufahren?
Wir fangen jetzt dieses Jahr mit 1222 Euro an. Da ist Catering drin, alle Getränke, also steht alles auf der Webseite zum Nachlesen. Und Hotels gehen natürlich extra, weil wir natürlich auch sehr viele Fahrer aus der Ecke haben. Und steigert sich dann auf 1400 Euro, also Früh- bis Spätbucher-Rabatt. Also Spätbucher ist ja kein Rabatt mehr. Und sind da eigentlich, ich sag mal, relativ günstig noch, wenn man vergleicht, du bist ja bei ähnlichen Rallyes gleich mit 2000 Euro Startgebühr und so weiter dabei.
Wahnsinn, gut, aber dafür ist es eben auch eine, ich sag mal, sehr gut organisierte und auch sehr hochwertige Rallye, das muss man schon sagen, wenn man sich das anguckt, sieht man das.
Weißt du das, ja? Ja,
das
Buffet ist immer voll.
Kann man anhand,
Buffet ist immer voll.
Buffet ist immer voll. Ich
schwöre.
Ja, aber ist es insgesamt wahrscheinlich auch teurer geworden, sowas zu veranstalten?
Sagen wir mal so, man kann eigentlich die nach Corona sind die Preise, ich möchte jetzt sagen, locker um 35% gestiegen, was wir nicht an Startgeldern mehr erlösen können. Das heißt, wir sind sowieso sehr, sehr eng kalkuliert mit der ganzen Geschichte. Du kriegst bei uns noch, je nachdem, 1 bis 2 Fahrerjacken dazu. Es kostet ja alles ein Geld in dieser Startgebühr. Wir haben Ausweise, Pässe mit deinem Foto drauf gedruckt, Bändchen und so weiter und so fort. Ist alles Kleinigkeit, aber in der Masse macht das natürlich viel Geld. Das heißt, das, was ein bisschen zum Überleben bleibt, wird immer weniger. Das ist dann eine Geschichte, wo man sagt, naja, wir sind vielleicht da, dass der Teilnehmer bezahlt die Kosten der Veranstaltung und wenn was übrig bleibt, dann eigentlich nur über Sponsorgelder.
Wie ist das? Fährst du selber manchmal mit oder fährst du immer mit oder?
Ich bin Hauptorganisator. Ich habe ein sehr, sehr gutes Team. Okay. Die freuen sich immer, wenn ich nicht da bin, dann kommt nichts durcheinander. Und ich fahre natürlich dann mit meiner Frau die Kommunen ab, ein bisschen und sage da mal Grüß Gott. Und hin und wieder habe ich dann eigentlich immer sehr gute Leihfahrzeuge von irgendwelchen Unterstützern. Wie dieses Jahr habe ich einen Ferrari Puro Sangue, diesen SUV von Ferrari fahren dürfen, der eigentlich noch nicht auf dem Markt ist. Carspotter sind schier ausgeflippt mit dem Ding. Mhm. Und da macht es natürlich ein bisschen Spaß, auch ein bisschen mitzufahren und nicht nur von Station zu Station. Aber in der Regel bin ich sage mal, meistens der Erste oder ich verabschiede den Letzten und stehe beim Ersten wieder am nächsten Punkt.
Ein Punkt, den ich jetzt noch hinzufügen möchte, unsere Fahrerei fängt ja 2 Monate vorher schon an. Mhm. Wir fahren ja nicht auf der Veranstaltung, wir fahren 2 Monate vorher die Strecken, fangen wir an abzufahren. Mhm. Die ändern sich auch teilweise, irgendwann haben wir plötzliche Baustellen unterwegs, dann müssen wir die Strecke ändern, müssen die Strecke nochmal abfahren, die Roadbooks nochmal anpassen. Das heißt, du bist ja dauernd in diesem Rennbetrieb oder im Fahrbetrieb. Ja. Macht natürlich unheimlich Spaß. Ganz viele von uns machen das freiwillig oder sind gar nicht irgendwie Teil des Core-Teams. Oder es kommen welche dazu, haben da auch mit Spaß bei. Und mittlerweile viele Gasthöfer oder viele Stationen unterwegs erkennen uns auch wieder. Mhm. Ihr seid wieder vom Classic-Sprint, fahrt ihr wieder hier vorbei an der Hauptveranstaltung.
Wie ist das so, also nur vom Gefühl her für euch, was das Thema Akzeptanz so einer Rallye angeht in eurer Region?
Je schöner das Auto, mit dem du unterwegs bist und zeigst oder auch damit vielleicht diese Vorbereitung auch machst, desto schneller kommst du auch natürlich ins Gespräch einerseits. Andererseits glaube ich, naja gut, da kommen ganz konservative Gefühle über den Leuten, ganz gute Emotionen dabei raus, wenn die dann anfangen, über das Auto auch zu sinnieren. Ne? Dann geht's los, mein Onkel, mein Nachbar, mein wer auch immer hat das Auto auch gehabt. Ja. Und dann bist du mitten im Gespräch und eigentlich ist es immer positiv.
Also habt ihr keine spürbaren, ich sag mal, Gegner, die dann sagen, hier wird immer so, das ist so laut an dem Wochenende immer oder irgendwie sowas?
Ne, die Strecken wechseln ja. Das heißt, es ist ganz selten, dass wir, es passiert schon natürlich, ne, die Region ist jetzt nicht so jetzt übermäßig anders, groß. Ab und zu kommt das schon vor, dass wir die gleiche Strecke fahren, aber oftmals wechselt es ja auch. Mhm. Und dann hast du das vielleicht einmal in 5 Jahren. Dann freuen sich eher.
Also ich hab damals zwei Parameter eingezogen. Das erste ist, ich habe mir mal ein Umwelt-CO2-Zertifikat gekauft als einer der ersten Rallye-Veranstalter. Jetzt können wir über die grundsätzliche ob das sinnvoll ist oder nicht.
Sich damit aber zu beschäftigen ist immer auf jeden Fall sinnvoll.
Es hat aber einen ganz positiven Effekt, weil ich rede ja sehr viel mit Kommunen, wo wir durchfahren, macht ihr was durch die Altstädte, durch Fußgängerzonen und so weiter. Und wenn du dann mit dem Touristiker sprichst oder Bürgermeister, dann geht's los. Oldtimer, ich habe CO2-Zertifikat. Oh, super, dann können wir ja reden. Was wollt ihr haben? Ne? Also das ist dann, du bist da positiv. Wir sind auch sehr in der Öffentlichkeit. Das heißt, ich habe meine Straßen jetzt im Anfang Dezember werden die veröffentlicht. Mhm. Ich habe die auf Google Maps. Jeder kann sehen, wo wir fahren. Da sind die Wertungsprüfungen drin und so weiter und so fort.
Alles jetzt schon?
Es ändert sich sicherlich noch das eine oder andere. Ja. Aber ich sage jetzt mal, wenn ich die veröffentliche, dann sind wir bei Minimum 85%, wenn nicht höher. Mhm. Ja. Kann sein, dass eine Kommune sagt, oh Mensch, ihr fahrt da irgendwie 5 Kilometer bei uns vorbei, fahrt halt bei uns durch die Altstadt durch. Dann sage ich, okay, machen wir halt noch einen kleinen Schlenker in die Altstadt von denen. Aber wir sind da sehr öffentlich. Die Leute wissen eigentlich, dass wir kommen. Mhm. Und was wir auch noch machen, wir fahren in der Regel nur einmal an dem Wochenende bei denen vorbei. Es gibt ja Rallyes, die fahren dann dreimal in einer Wertungsprüfung durch ein Dorf durch, wo dann am Vormittag 300 Autos mit lauten Motoren durchfahren. Ich kann die Leute auch verstehen, aber bevor dann bei uns einer aufgewacht ist und rausgeht und dann anfängt irgendwann einmal, das ist jetzt zu viel, ist eigentlich das letzte Auto durch. Also der Spuk ist vorbei.
Und das ist ja auch Klassik Sprint deshalb.
Genau, wir sprinten durch die Dörfer mit 50 Stundenkilometer übrigens. Von dem her versuchen wir das, die Leute wenig zu belasten, indem wir auch nicht 5-mal um das Dorf rumkreiseln. Und ich habe auch ein bisschen so das Gefühl, dass die Leute da sehr, sehr positiv bei uns in Franken sind, was das Thema angeht. schöne Anekdote. Wir fahren durch die Wülzburg, das ist so ein Ding, da fahren wir eine Wertungsprüfung durch eine Burg durch. Mhm. Und da geht eine One-Way-Straße mit 20 Stundenkilometer rauf, da fährst du so 400 Meter an so ein paar versprenkelte Häuschen noch vorbei und dann wieder runter und das machen wir zweimal am Samstag. Mhm. Und letztes Jahr waren wirklich 6 Kinder draußen, super Oldtimer, super Ding, Anwohner direkte. Da bin ich dann dieses Jahr hingefahren, habe denen so große Bonbons vorbeigebracht und hin und her, habe gesagt, wart ihr das? Und die Eltern, ja, was ist los? Und ich so, ja, super, finden wir geil. Und dann habe ich gesagt, für euch mache ich nächstes Jahr, werde ich ein Plakat drucken für euch, das könnt ihr euch auf den Zaun hängen. Und das ist halt einfach sensationell, wenn dann wirklich die Kinder, ich kenne es von der Mille Miglia, wo dann die Kindergärten mit Fähnchen, wir haben natürlich auch so Fähnchen, die wir dann verteilen. Und das ist alles, was ein bisschen so, ich sag mal, auch positiv auf die Anwohner eingeht, wenn sich der Veranstalter auch drum kümmert und sagt, hey, pass auf, wenn was ist, ruft mich an, hier ist meine Nummer, ne, wenn jemand so schnell fährt. Und ich bin auch sehr ungehalten, wenn dann einer wirklich zu schnell fährt.
Das wäre eine meiner Fragen gewesen, weil wir haben das auch schon erlebt, Jens und ich, wir sind ja auch schon so die eine oder andere Rallye mal zusammengefahren jetzt. Und der Witz ist ja, also einerseits, das kann ich gut nachvollziehen, was ihr gesagt habt, wir haben es schon erlebt, dass an dem Morgen, wo die Rallye begonnen hat, plötzlich eine Baustelle aufgebaut wurde und plötzlich waren alle lost. Und nachher stimmen natürlich dann die Kilometer nicht mehr. Die Strecke findest du wieder, ist kein Problem, aber dein Roadbook ist halt dann außer Gefecht gesetzt. Und was wir auch erlebt haben, ist eben so den einen oder anderen, bei dem wir gesagt haben, siehst du, und das sind genau die, weswegen dann eine Rallye plötzlich ein Problem hat. Das sind vereinzelte Menschen, die dann der Meinung sind, sie müssen im Ort mit ihrem, keine Ahnung, eher dann in der Regel sportlicheren Auto 5 Leute am Stück überholen. Ne? Ja. Und du dann sagst, ja super, der sorgt dafür, dass diese Themen dann eben auch in Frage gestellt sind. Hast du schon mal Leute ausgeschlossen?
Es war der eine oder andere knapp davor. Mhm. Der ist die nächsten Jahre wieder mitgefahren und ist anständig gefahren. Mhm.
Also warst du deutlich.
Ich sage schon ganz deutlich, ich sage immer, wenn er irgendwo im Wald auf der Landstraße fährt, habe ich es nicht gesehen und habe es nicht gehört. Und gefährdet keine anderen und in der Ortschaft ist 50 und 30 ist 30 und Fußgängerzone Schrittgeschwindigkeit. Genau. Und ich weiß dann schon immer von anderen Teilnehmern, hey, pass auf, der hat auf der Landstraße überholt, hat nichts gesehen und ist dann kurz vor mir rein. Und ich sage, welche Nummer, wer war es, den nehme ich mir dann, sage, pass auf, alles gut. Ich meine, ich bin auch ein zügiger Autofahrer, das verstehe ich alles. Aber wenn du dich um den Baum wickelst, ist das zwar schade, aber wenn du einen anderen um den Baum wickelst, ist es dreimal scheiße. Mhm. Ja, und ich musste noch keinen ausschließen, weil die dann alle gesagt haben, okay, eingesehen, machen wir so. Und das ist eigentlich dann das. Da muss man aber als Veranstalter auch mal echt durchgreifen, weil es ist ja ein zahlender Kunde, ne? Ist ja ein zahlender Kunde.
Ja, ist ein zahlender Kunde, aber die Verantwortung ist halt da. Und nochmal, sowas gefährdet ja eine Veranstaltung.
Genau.
Wenn ich so hier in Hamburg gab es ja immer ein schönes Event, was es jetzt nicht mehr gibt, nämlich Stadtpark Rallye. Also Stadtpark Rennen oder Motor Revival. Ja. Und da war es halt leider auch so, dass es dann immer mal wieder Dinge gab, ja, bei denen du dir dann Fragen gestellt hast. Und man darf halt eins nicht vergessen, das ist eine mega geniale Veranstaltung, mitten im Stadtpark, ein ganzes Wochenende, du kannst am Heuballen stehen und die Autos fahren an dir vorbei. Das ist alles nah dran. Wenn aber irgendjemand extrem unsafe fährt, und da passiert was, und da sind ja Dinge passiert, wo zum Glück irgendwie dann keiner, also nochmal, mit Glück, hat es niemanden getroffen.
Ja, du hast es immer, sobald einer einen Startaufkleber auf der Tür hat, weil der ist im Rennen.
So. Ne? Ja. Und das ist halt eine Verantwortung, die man da hat. Und ich will das nochmal betonen, wenn dann dort Dinge passieren oder auch vielleicht auch nur ein doofes Unglück, also vielleicht auch etwas, wo man eigentlich nichts für kann, aber es gibt irgendwelche Personenschäden, dann ist so eine Rallye jedes Mal gefährdet, weil sich eben auch eine Kommune dann überlegt, ob sie es noch machen wollen oder eben nicht. So. Und von daher, glaube ich, ist es ganz wichtig, da doch mal einzugreifen und den einen oder anderen zu ermahnen, denn das ist es ja nicht wert. Und wir, also ich weiß das noch, nicht nur, weil wir überholt wurden, sondern also alle die überholt werden, denken ja in dem Moment, ey, was für ein Idiot.
Ja.
Oder?
Ja.
Ja.
sind ja auch saugefährliche Autos, das muss man auch vielleicht dazu sagen, wenn man über die 60er, 70er oder 50er Jahre redet, keins davon hat ABS, ESP, teilweise keine Gurte dabei, also vielleicht kein Überrollbügel.
Nee.
Ich mache mir auch mal Gedanken bei meinem irgendwie Oldtimer, der aus den 80ern ist, was passiert, wenn ich da einmal kurz irgendwie einen Achter mache oder das Ding mal auf den Kopf geht.
Genau.
Was mache ich dann? Komme ich noch raus oder nicht? Und da muss man es nicht übertreiben. Aber wir haben auch faszinierende Autos dabei, die auch Vollkäfige haben, aber fahren auch anständig. Der Stratos, ich glaube, das lauteste Auto im Feld, oder? Der letzten Jahre.
Stratos?
Ja.
Ja, mega.
Unglaublich mega. Geiles Auto.
Fährt ja, vorbei. So ein, wir haben, alle Grinser. Wir haben Su Trofeo, der ist auch sehr, sehr laut.
Ja, aber ist das ein Thema? Also gibt es Messungen vorher?
Die Autos müssen alle TÜV haben und zugelassen sein.
Ja, okay, alles,
wenn der
klar.
TÜV das, alles klar. Wenn der TÜV 150 dB ja. zulässt, was soll ich dagegen sagen?
Ja, ja, ja.
Also okay. Wir sind jetzt nicht wie manche Rennstrecken, die einfach das ja. Lautstärkenproblem mit den Anwohnern haben. Also
beim Stadtparkrennen war es halt auch ein Thema. Ne?
Und also laut Pipe Save Life.
Ja, ja, genau.
Wo kommt eigentlich der Name Classic Sprint her? Wieso heißt das so?
Das ist eine gute Frage. Also Classic ist klar. Und wie wir uns den Namen damals ausgedacht hatten.
Also Altmühltal ist auch klar.
Altmühltal ist auch klar. Ja. Wobei wir ja nur einen kleinen Teil auch im Altmühltal fahren.
Kennen von der Autobahn.
Das ist so genau, Autobahn. Genau, das ist das. Jeder kennt Greding, Autobahn, genau. A9 München, genau. Alles cool.
Ich kannte das alles nicht. Also ich musste wirklich im Vorfeld heute nochmal gucken, irgendwie, wo ist eigentlich das Altmühltal? Wo ist genau Franken? Also
ich wusste es ganz
kleine
genau.
Bildungslücke, sorry. Sorry.
Franken ging doch mal bis nach Köln, oder?
Ja, schon ein bisschen. Die Franken sind in der ganzen Welt, weil sie es zu Hause nicht aushalten oder so.
Also, Klassik Sprint.
Ja, und der Sprint, wir wollten nicht Rallye heißen, wir wollten nicht irgendwas heißen. Und da haben wir gedacht, wir haben ja mal mit 1,5 Tagen angefangen eigentlich. Und dann haben wir gedacht, Mensch, Sprint ist doch ein schöner Name, hat irgendwie was Sportliches und so weiter und so fort. Und Classic Sprint, ja, klingt ganz gut. Im Nachhinein muss man dann feststellen, dass der ein oder andere dann mal gesagt hat, ach, das ist eine ganz normale Rallye über 3 Tage. Ich dachte immer, das ist irgendwie Vollgas in der Gegend rumheizen und so weiter und so fort. Sei, nein, Gottes Willen. Aber ja, es gibt nicht so viele Sprints. Nee. Als Rallye-Namen, und da haben wir eigentlich wieder ein bisschen Alleinstellungsmerkmal.
Das klingt auch gut, also muss man ja schon sagen, klingt gut, und ich finde auch, dass das einen Wiedererkennungswert hat, auch mit Logo und so weiter, das ist schon, ja, könnte es noch länger geben als 19 Jahre.
Ich hoffe.
Ich meine, auch Hut ab vor Uwe, so viel Merch und so viel Käppis und Jacken in den letzten 19 Jahren hergestellt zu haben. Wenn wir auf der Retro-Klassiker sind in Nürnberg, dann findet man immer wieder Teilnehmer, die bei uns dabei waren in den letzten Jahren. Verschiedene Baujahre auch, und sind auch oftmals Jahre dabei auf den Badges. Mhm. Also, dass du weißt, 2017 warst du dabei, ja, das und das Auto.
Also die Jahre habe ich eigentlich immer draufgeschrieben, dass ich mich erinnern kann, wann welche Klamotte gemacht wurde.
Ja, ja.
Und ja, mittlerweile haben wir, muss man wirklich sagen, wir haben Taschen verschiedenster Couleur, mhm. Wir haben Jacken, Polo, T-Shirts, wir hatten alles schon. Das Einzige, was uns noch fehlt, sind Unterhosen und Socken. Dann muss ich mir nämlich selber nie mehr eine Klamotte kaufen, weil ich natürlich nur noch mein Merchandising trage. Aber das Unterhosenthema, das schwillt schon seit 3 Jahren bei uns irgendwie so in den Köpfen herum. Vielleicht gibt es nächstes Jahr mal Unterhosen oder so.
Ja.
Die Werbewirkung ist natürlich doof für eine Unterhose, ne? Also sehen nicht so viele Leute.
Ja, ja, aber Classic Sprint.
Kommt auf die Firma.
Ja. Wenn, ist auf wenn, jeden Fall Selbstvertrauen. Ja, gar nicht mal so schlecht. Bevor wir das vergessen, weil du das bei der Vorstellung gesagt hast, du kuratierst die DTM-Fahrzeuge, 20 Stück, sagtest du, ne? Kannst du sagen, aus welchem Zeitbereich?
Die DTM und Vor- und Nachgängerveranstaltungen. Die DTM wurde ja faktisch 84 gegründet und das erste Mal als Rennen gefahren.
Ja.
Da hieß es noch DPM, dann wurde 86 DTM,
ja.
Dann war es mal ITC, dann war es mal Tourenwagen Masters,
ja.
Aber
ja, ja.
im Großen und Ganzen die DTM, wie sie heute noch gefahren wird. Wir sind ja auch aus Nürnberg, Norrisring, das DTM-Rennen. Wir haben jetzt aktuell Fahrzeuge von 1990. Das ist der Audi V8 vom Striezel Stuck, Siegerfahrzeug.
Ja, cool.
Haben dann über alle Jahre haben sehr viel Opels, weil ja auch 125 Jahre Opel ist. Haben zum Beispiel vom den Stuckauto, den Calibra, Cliff Calibra,
ja,
Manuel Reuter.
Haben wir neulich drüber gesprochen. Und ich habe ihn, ich habe ihn ja noch irgendwo als Modellauto, weil es das mal zum Old Spice dazu gab. Weil er hat ja auch Old Spice Werbung drauf gehabt.
Genau, und das war der Manuel Reuter, war der Cliff.
Old Spice Deo benutzt natürlich, ich würde es nicht glauben.
Genau. Das ist ja ekelhaft. Das war praktisch der 96er DTM-Sieger auf dem Cliff Calibra.
Ja.
Also das Auto, Cliff Calibra, Originalauto von Opel, steht bei uns.
Der sieht vor allem wirklich mega aus.
Der sieht geil aus,
sich wirklich, also sich das in Natura anzugucken, sowieso am allermeisten. Für unsere Hörer, die können das natürlich jetzt mal eine Runde googeln, weil der ja wirklich extrem genial breit dasteht. Das ganze Auto sieht...
Der Spoiler vorne, der so...
Das Auto ist schon brutal. Das ist
mit Abstand nicht der schönste Rennwagen.
Na, da sind wir beim Alpha.
Oh, der Alpha. Der Alpha, 155. Der Alpha, der den DTM-Auspuff erfunden hat.
Den da, der hinten
so... Ja, klar, der hinten nach oben kommt. Ja. Was für ein Trend. Ja. DTM-Auspuff. Was
naja, wir,
für
wir ein hatten,
hast du alles mitgemacht, ne?
Ich hab...
Ja. Nee.
Ich habe 2019 hatten wir eine Norrisring-Ausstellung, also alle Autos, die jemals am Norrisring gefahren sind.
Ja.
Und da hatte ich den Larini 155er tatsächlich da. Den haben wir leider nicht, weil ich bin ja ein bisschen Italophil. Ja. Den haben wir leider für die Veranstaltung. Wir konnten es dem Besitzer nicht aus den Rippen leiern, dass wir noch so ein Alpha bekommen. Wenn du da bist, siehst du es nicht als Makel an, aber das wäre noch so mein persönliches Ding gewesen.
Ich muss eins dazu sagen, oder vielleicht auch von so Hörer, also ohne dass ich es präzise weiß, diese Autos sind fast nicht mehr bezahlbar. Also insbesondere wenn es Siegerautos sind, weil das ist aus einer Zeit und aus einer Ära. Also wenn du Geld hast und du hast eine Sammlung und du kannst so ein Auto dazustellen, sorry.
Also. Schlimmer ist eigentlich noch, wenn du in die ITC gehst, also so 93 bis 96 die Ecke, da war die DTM-Saison teurer als eine vergleichbare Formel-1-Saison Team.
Genau.
Und diese Alphas, also 96er Alpha, das war... Da war der Formel 1 in der Zeit war irgendwie ein Traktor gegen dieses DTM-Fahrzeug. Und ich habe einen Bekannten, der hat diese Fahrzeuge dann noch vor ein paar Jahren in der historischen bewegt. Wenn die Jungs mit ihrem E30 gekommen sind, also M, die haben halt zwei Mechaniker gehabt und er hat sechs Mechaniker gehabt mit dem Alpha.
Ja, ja,
das war einfach kompletter Wahnsinn.
Kaputt gehen, oder?
Sagen wir mal so, die haben viel höher gedreht als andere, als alle anderen, waren natürlich hochtechnisch kompliziert. Die hatten Nitritkühlung drin und
ich muss doof fragen, das waren aber dann auch V6, ne, oder?
Das waren V6 und die gab es mit 60 und 90 Grad Winkel bei Alpha.
Geil.
Und also die 96er, das war dann komplett weg. Und Alpha hat praktisch, wie sie eingestiegen sind, mit Nannini die 93er DTM, also erst einmal Alpha-Werksteam da. Und DTM gewonnen gegen Ludwig und die ganzen Heroes, Mercedes und so weiter. Und das ist schon eine Faszination, weil ich habe die Autos dann jetzt noch am Norrisring wieder gehört. Und die anderen waren, also das war vor 3-4 Jahren am Norrisring, sind die ja gefahren. Und die anderen klingen schon alle deutlich besser. Aber der V6 Alpha, das war, kommt, da ist ein Flugzeug vorbeigefahren und die anderen waren einfach nur Automobile, Rennwagen. Und das war unsäglich, diese Alphas.
Sag mal, wir haben mal zurückspulen. Diese Ausstellung ist in Nürnberg, Nürnberger Messe, also zur Nürnberger Oldtimer Messe sozusagen.
Das ist praktisch die Retro Classics, die in Stuttgart macht, die ja jetzt dann auch nach Essen geht in 2026. Und wir haben in Nürnberg ja jetzt, glaube ich, seit 6 Jahren die Retro Classics, ist deutlich kleiner als in Stuttgart.
Ja.
Sind 3 Hallen, sind aber schöne Hallen, ist auch schön gemacht. Und da ist jetzt im Dezember, also das ist 6. bis 8. Dezember, ist diese Ausstellung. Wir haben da noch vom Leo Aumüller noch eine Abarth-Sonderausstellung mit ein paar Abarth-Fahrzeugen.
Ja, müssen wir hin.
Die geht nicht, wir haben am 7. schon einen Gast hier.
Na, ja, dann kommt er halt am 8.
Es gibt auch noch 6. und 8. Ne? Ja.
Genau.
Was war denn am
8.?
Und man ist eigentlich relativ schnell von
ich
da hier,
nicht haben nach wir Lübeck heute gemerkt.
Ja, da nimmst du einen Flieger.
Ja. Ne?
Und haben da noch ein paar Rallye-Fahrzeuge, also originale Walter Röhrl Opel ist da, also das Originalfahrzeug.
Ach, hey. Also ganz ernsthaft, okay. Das klingt auf jeden Fall so, als wenn sich das schon deswegen lohnt, dahin zu fahren. Ja, ist so, ganz
also,
ernsthaft. Also wenn du jetzt so ein
wenn er nicht wegen mir kommt, wegen der Ausstellung definitiv.
Ja, ist so, tatsächlich, ja, ja, klar. Wegen dir weiß ich aber.
Ja, ich auch nicht. Ich würde nicht kommen wegen mir.
Und die Würstchen drauf, oben drauf und genau. Das Bier vielleicht.
Ja, genau.
Also wirklich. Das haben eigentlich das
also das ist,
zusammengeschnürt.
Aber mach noch mal weiter bei den
DTM-Autos. Genau, dann haben wir den 2004er A4 Audi.
Ja.
Von Matthias Ekström da.
Ja.
Originalauto haben wir von Audi bekommen. Haben dann den 2012er BMW M3 von Bruno Spengler da. Haben wir auch vom BMW bekommen. Und ein bisschen das Herz. Wir haben den Maxi Götz, der ja 2021 DTM-Meister geworden ist. Ist ja bei uns im Motorsportclub Nürnberg auch Mitglied. Ist ja... gehört er zu uns und er hat diesen rosanen AMG Mercedes gehabt und der Besitzer dieses Wagens hat uns gebeten, dieses Auto nicht zu putzen, weil der wie vom Norrisring im letzten Rennen, wo der Maxi Meister geworden ist, bei ihm in der Garage steht.
Ja.
Also der ist auch ganz schön verkratzt und verletzt, also das Auto ist richtig racy.
Aber das ist ja, übrigens, sorry, bevor du weiterredest, das ist ja ein guter Ansatz. Das Problem ist halt, wenn du so ein Auto auf die Messe stellst und irgendeiner meint es dann morgens früh gut und meint so, oh Mensch, das ist ja ganz schön dreckig, kann man immer putzen.
Ja,
wie die Putzfrau, die fett.
Ich habe es dem ganzen Team schon gesagt.
Ja, aber kommt trotzdem, irgendeiner kommt und sagt, ich tue heute mal was Gutes.
Die sind hinter Barrieren, also da geht keiner hin, hoffe ich. Wohl und wir haben auch zum Schieben weiße Handschuhe an, also das machen wir schon ganz gut. Also das sind jetzt so die Highlight-Autos, die wir da haben und haben an dem Samstag eben auch noch einen Talk, da ist der Volker Stricek da, der ja bekannt ist, auch Opel, der war ja Meister 84 sogar, der Manuel Reuter ist da, der Maxi Götz natürlich, der Alfred Heger.
Auf Senator übrigens, glaube ich, ne?
Warte mal,
84?
Nein.
Was war das denn 84, Jens?
Wenn das Senator Opel war. Ist im Leben kein Rennen gefahren.
Nee, 84.
Warte mal. Doch, es gab nicht DTM. Ich könnte fast schwören.
Senator ist im Leben
nicht gefahren. Da müssen wir mal
schnell googeln. Weiß ich. Aber erzähl mal, dann erzähl weiter.
Dann kommt noch der Konrad Schmidt, der hatte ja ein Team in der DTM. Ist 1990 mit dem Audi, Konrad Schmidt Team, ist mit dem Stuck Meister geworden. Und dann haben wir unsere zwei Privatiers, der Kurt König, der hatte ein Autohaus in Schwabach und ist auf 635 und E30 Privatier in der DTM gefahren. Und der Gerhard Müller, der wohnt auch bei uns in der Gegend, der ist auch sehr viel DTM, der ist auch 1000 Kilometer von Nürburgring hat er mal gewonnen und so weiter. Also es wird dann am Samstag auch noch ein recht lustiger Talk mit den ganzen Jungs.
Okay.
Kann man ruhig mal vorbeischauen.
Ja, cool. Das klingt auf jeden Fall gut. Habt ihr auch eine C-Klasse, eine 202 Mercedes dabei von DTM?
Wir haben noch zwei, drei Autos im Forecast, noch nicht ganz hundertprozentig ist. Wir haben wenig Mercedes, das ist ja deine Leidenschaft dabei.
Ja, ich frag deshalb, weil du das gerade so technologisch erklärst. Ich habe wirklich sehr viel DTM geguckt, als es noch E30, M3 und 190er waren. Da habe ich sehr viel geguckt. Danach auch noch ein bisschen, als dann die C-Klasse kam.
Ja,
aber als ich dann das erste Mal, und das ist gar nicht so lange her, ich glaube sogar, war es in Bremen auf der Messe, so eine C-Klasse DTM-Auto gesehen habe, aus der Nähe, habe ich gedacht, okay, das hat ja ehrlich gesagt mit einer C-Klasse gar nichts mehr zu tun gehabt. Das heißt, das, was du beschrieben hast, dass diese Ultra-Entwicklung losging in den 90ern.
Sogenannte Silhouette-Rennwagen.
Ja, es war wirklich noch die Silhouette. Und alles andere war so unfassbar ja, anders auch als noch der Gedanke bei einem 190er zum Beispiel, ja, ne? Bei ja. dem du ja wirklich sagst, okay, also theoretisch.
Der Audi V8 war noch so aus Audi raus und habe umgebaut.
Der sah auch nach 2,5 Tonnen aus, fand ich übrigens. Der
richtig, Audi richtig, war aber sehr erfolgreich aber eigentlich.
Der Volvo 240 Turbo hatte nicht mal größere Spoiler großartig.
Genau.
Das sah genauso aus
genau. wie Serienmodell. Und ja, man muss dann auch mal, wenn man ein bisschen im Reglement von der DTM schaut, da steht dann wirklich drin, das Auto sinngemäß, das muss erkennbar sein, dass es ein Mercedes ist und so weiter.
Ja, ja, genau.
Und die haben natürlich in der Zeit, haben die dann alle schon Monocoques gehabt. Also wir haben das bei Alpha, ich glaube 95 sind sie noch mit Rahmen oder mit Alpha-Basis gefahren und 96 war schon Monocoque.
Ja, ja.
Also das ist
gigantisch.
Außer ungefähr, dass es so ausschaut wie das Serienfahrzeug, hatten die natürlich nichts mehr damit zu tun.
Genau, aber es war ja tatsächlich so, dass beim 190er, beim 16-Ventiler war ja auch der Motor, also zumindest mal grundsätzlich die Basis dieser 16-Ventil-Motor. Wenn du dir aber dann den V6 aus der DTM danach angeguckt hast, aus dem 202, hat der gefühlt, nee, nicht nur gefühlt, ich glaube, es nicht ein Teil war auch nur ansatzweise gleich wie bei einem Serienmotor,
ja.
sondern das war wirklich hart Core-Rennsport.
Ja.
Und die sind ja trotzdem noch, muss ich ja immer wieder sagen, das ist das Tolle bei der DTM, die sind ja trotzdem immer noch, wie soll ich sagen, im Vollkontakt unterwegs gewesen, die Autos. Ja,
ja da also, gibt es ein paar nette alte Videos, ja.
Ja, das ist das, was diese Emotion für diesen Sport für mich ausmachte, weil du das Gefühl hattest, da fahren echte Autos und die fahren eben auch, wenn es mal auf Berührung geht, dann ist das einigermaßen noch okay.
Ja.
Bei der Formel 1 war es ja immer so, wenn sie zwei Autos sich berührt haben, dann waren in der Regel beide raus. Ja? Also so richtig haben die das ja nicht abgekonnt, aber bei den Autos, wow. Ja.
Also der Vollständigkeitshalber vielleicht noch DPM, Deutsche Produktionswagenmeisterschaft 1984, waren vier Opels dabei.
Mhm.
Vier Opel-Fahrzeuge, das war ein Kadett.
Ja, habe ich gerade auch gesehen.
Kadett haben wir.
Kadett, ja, Monza. Aber jetzt kommt der Witz. Kadett tatsächlich, aber Kadett C Coupés noch.
Genau.
Obwohl es ja eigentlich schon lange ein Kadett D gab. Und der E gerade kam.
Absolut faszinierend. Ascona dabei, Manta. Und was haben wir noch? Monza.
Und Monza.
Monza.
Genau.
Monza.
Und ich hab Monza gemeint und Senator gesagt. Ich meinte Monza.
Aber auch die Starterliste, also die Autos, dank Wikipedia, das liest sich ja, das sind allein schon irgendwie über 100 Autos hier auf der Liste drauf. Wahnsinn.
Ja, müsste man eigentlich ja, mal tief einsteigen.
Es war natürlich, man muss natürlich auch sagen, es war damals auch von Privatteams, wie früher Mille Miglia und so diese ganzen Geschichten, da konnte man als Privatteam oder sogar Tuna, komplett als Privatier mit zwei Mechanikern, konnte man da antreten. Das hat ja unser Kurt König mehr oder weniger so gemacht. Der, glaube ich, sogar einmal ein Rennen gewonnen hat, der Kurt, in der DTM, ist aber sehr lange gefahren. Aber der hat dann auch erzählt, er hat halt irgendwie zwei Satz Reifen gehabt. Wenn es geregnet hat, dann war er raus. Hat aber dann immer bloß die B- und C-Reifen von den Herstellern bekommen, weil Mercedes, Alfa, Opel, die haben die A-Reifen gekriegt. Hat er gesagt, also selbst wenn ich damals vergleichbar gefahren wäre, kann sie natürlich nicht mit dem Klaus Ludwig und Wiesel Larini, Nannini vergleichen, aber mit dem Material hast du eigentlich nicht mal annähernd eine Chance gehabt, aber es hat Spaß gemacht.
Naja, und ja, wollte ich gerade sagen, und bei der Vielfalt der Fahrzeuge, die du damals hattest, deshalb lohnt es sich wahrscheinlich heute nochmal irgendwie zu gucken, dass man alte Filmaufnahmen davon findet und sagt, krass, was da alles mitfährt, weil ich will es nochmal sagen, wenn ein Kadett C Coupé 1984 war aber echt ein Asbach-Modell, ne? So, also von daher glaube ich, die...
Ja, aber geht ja schon los, mit dem Kadett D ist ja schon schwierig, Kadett D ist ja schon Frontantrieb, oder?
Ja, genau.
Ja, der C ist halt ein Heckantrieb.
Auch ja, genau.
Ein klassisches Layout, ist doch klar.
Ja, genau. Ja, genau. Und interessant. Tatsächlich sehr, sehr interessant. Und so eine Ausstellung, das würde ich mir auch auf der Zunge zergehen lassen und mal genauer angucken, weil eben diese Autos einfach sonst nicht mehr sichtbar sind. Sind nicht mehr sichtbar. Sie stehen nicht irgendwie mal auf der Oldtimer-Tankstelle. In der Regel haben sie
ja
auch keine.
Was aber das Schöne ist, wo uns auch ein bisschen unterstützt hat, der Ralf Bahr, der ja die historische als Serienkoordinator macht, die Autos werden jetzt zumindest viele Originale oder auch wieder neu aufgebaute Autos Und er hat jetzt, glaube ich, mit seiner alten Schule, der historischen DTM, hat er jetzt, glaube ich, 72% schon ausverkauft von den Startplätzen übers Jahr. Und das kommt jetzt wieder extrem, weil es noch irgendwo so bezahlbar ist, das Ganze, wenn es jetzt, wie gesagt, nicht in die ITC reingehst. Und das kommt jetzt extrem gut und wir haben, das ist noch nicht ganz so weit in Ordnung, wahrscheinlich, vielleicht, hoffentlich am Norrisring auch wieder die alte DTM auf der Rennstrecke als Rahmenprogramm. Wow. Und die Jungs, also die waren die letzten...
Online verfügbar und online sichtbar, die DTM 25.
Genau. Ne? Und ja, es ist immer schwierig, weil der ADAC ist ja der Chef, Serienkoordinator. Und er muss natürlich dann auch immer seinen Segen dazu geben. Wobei der ADAC meiner Meinung, was ich jetzt so habe, ich stecke jetzt auch nicht ganz da drin, deutlich einfacher zu handeln, wie vorher der Gerhard Berger ist. Der war schon sehr, was ich mache und wie. Und jemand geht gegen meine DTM nur annähernd, ist es schwierig. Aber ich glaube, es macht den Leuten Spaß und wir hatten auch, was auch schön war, am Norrisring vor ein paar Jahren die M1 Pro Car da. Mhm. Da waren, glaube ich, auch 14 Pro Cars da.
Wow.
Ultra laut.
Ja, das ist
ultra
die auch noch.
Ultra laut, Wahnsinn. Ja. Und das kommt beim Publikum extrem gut an.
Ach, wunderbar.
Das kommt beim Publikum, auch bei den Jungen, ne, nicht bloß bei alten Säcken, wie wir das sind, sondern auch bei den Jungen kommt das extrem gut an. Und ich sehe dann immer, da haben sie auch diese Mini Next, ist ja Elektrofahrzeug-Serie, da gehen sie mal zum Bier und Bratwurst holen und wenn die Alten da sind, dann stehen sie wieder da.
Einspruch. Ich bin so ein bisschen auch auf dem Norrisring ab und zu, nämlich im Infield in der Grundigkehre. Nach ein paar Jahren unterstütze ich da die Marshalls, bin dabei oder bin einer von denen und die Minis haben sich das auch ein bisschen gegeben. Wir haben eigentlich gedacht, im Regen wird es noch ein bisschen.
Ich habe jetzt nicht vom Fahren geredet.
Spannend gefahren und einiges an Publikum da gewesen, die das Ganze auch angejubelt haben. Das ist, glaube ich, die neue Generation. Da ist eine dabei
gewesen. Das kann sein, ja. Weil ich war beim Bier holen.
Du warst beim Bier holen, ja, deswegen erzähle ich es dir. Und da fahren auch teilweise Influencer mit und haben da auch Spaß bei.
Oh, die sind
und,
krank, oder?
Wie?
Ja, schon gut.
Unterm Helm Influencer immer mit. Und das ist halt die nächste Generation, also die wachsen ja trotzdem daran. Und ja, da kommen die alten Autos dazu. Wir im Infield haben von den alten Autos natürlich am meisten. Wenn die dann bei uns mit 280 ankommen oder 250 und dann von uns auch wieder Vollgas.
Also das ist eine lange Start-Zielgerade und da ist eine 90-Grad-Kurve.
Ja. Okay.
Das ist die Grundigkehre, die berühmte.
Ja, genau. Der meiste Spaß auf der Rennstrecke ist bei uns im Infield.
Also wenn was passiert, dann dort.
Ich muss immer wieder, ich bin lange raus irgendwie aus diesem Game, aber ich habe das natürlich, wie gesagt, damals immer geguckt. Norrisring war immer eins der Highlights natürlich. Und ich war damals, ich glaube, 2 oder 3 Mal insgesamt mit Mercedes, jetzt so in den letzten 20 Jahren bei der DTM, auch mit Kunden und einmal auch selber eingeladen als Incentive. Und ist halt ein absolutes Highlight gewesen. Also das ist so, das fesselt einen halt komplett. Und diese ganze Stimmung, da ist ja keiner zufällig, sondern alle, weil sie Bock haben. Und das war eine Wahnsinnsstimmung.
Du hast natürlich auch die Kulisse, das ist ja die Steintribüne. Genau. Das ist ja, Nürnberg ist ja auch die Stadt des größten zusammenhängenden Adolf-Hitler-Sperrgeländes. Und die Steintribüne ist natürlich noch alte Hinterlassenschaft, das ganze Areal, das ja jetzt Gott sei Dank mal von der Stadt Nürnberg restauriert wird, weil da kann man auch schon Stimmen lassen, tilgen wir die schwarze Vergangenheit und reißen alles ab. Und natürlich ist die Kulisse dort ganz anders, egal wo. Das Einzige, was man noch, kommt immer der berühmte Vergleich mit Monaco. Monaco ist natürlich dann mitten in der Stadt, aber es ist wirklich in der Stadt. Ne? Du fährst wirklich in die Stadt rein, wenn du zum Norrisring gehst. Ist ein Riesenareal. Wir haben dieses Art Kolosseum, das war ja Kongresshalle, war die Kongresshalle, wäre die größte geschlossene Halle gewesen damals. Also die Bauten sind natürlich mächtig und es ist auch dieses, dass du wirklich in der Stadt am Norrisring fährst. Das ist das Einzigartige eigentlich. Und es gibt es nirgendwo in der ganzen DTM.
Naja, insgesamt muss man halt sagen, dass das Thema DTM ja auch viel, also was ich will nicht sagen, emotionaler ist als Formel 1, das kann man ja gar nicht sagen, aber es ist halt greifbarer. Ne?
Ja, so, definitiv. Ja,
und das ist nicht ganz so eine Shishi-Veranstaltung, sondern das ist eben wirklich ja, eine pure Emotion. Und wenn ich so gucke, das fand das damals so interessant, klar, so ein Typ wie ich, was macht man? Am liebsten gehst du auf den Parkplatz, wo die Menschen, die Zuschauer parken, weil die kommen nämlich auch alle mit irgendwelchen besonderen Autos da an. Ja, das sind ja auch alles Verrückte, ja, und das ist schon cool. Also das macht eine Menge Spaß und es ist eben nahbar. Ne? Also wir konnten damals auch sehr nah ran an alles irgendwo. Das war schon eine ganz, ganz tolle Geschichte. Also muss ich gestehen, da kommt gerade wieder der Reiz, da sich ein bisschen mehr mit zu beschäftigen, auch mit der Vergangenheit.
Ja.
Ja, cool. Sehr, sehr cool. Ja, mit der Rallye, das wollt ihr noch ein paar Jahre so weitermachen. Ne? Also Classic Sprint. Gibt es da noch neue Entwicklungsideen?
Ja, Neues? Wir machen natürlich den Classic-Sprint. Also wir haben immer neue Strecken haben wir sowieso immer neue. Gut, wenn man mal nach Nürnberg rein und raus fährt, da bleibt da nicht so viel Möglichkeit. Da muss man öfters die gleiche Strecke fahren. Wir entwickeln uns aber stets weiter. Neue Location, mal neue Abendlocation, andere Strecken. Wir haben ja auch, weil wir gerade gesagt haben, Norrisring. Ich mache ja auch noch eine klassische Rallye mit dem MCN, also Motorsportclub Nürnberg zusammen. Die Norrisring Classic Rallye, das ist ein bisschen so eine kleinere Geschichte. Wir waren jetzt die letzten Jahre bei der Automobilwoche in St. Moritz als Mitveranstalter dabei.
Was ist das? Also ich meine, ich abgesehen davon, dass ich noch nie in St. Moritz war und das bestimmt auch eine Reise wert ist, erzähl mal, was das ist, Automobilwoche in St. Moritz.
Die Automobilwoche haben sie in den End-20er Jahren zweimal veranstaltet. Und die wurde jetzt dann wieder aufgenommen, erst mit dem Bernina Bergrennen, also Bernina Pass von Italien Richtung St. Moritz rauf. Und das wollte man dann wieder ein bisschen mehr machen, also Automobilwoche, weil das damals auch so eine Demonstration von der Automobilindustrie war. Das Lustige ist, da gibt es die Schellstraße bei St. Moritz und zwischen St. Moritz und Flugplatz. Und da hat der damalige Vorstandsvorsitzende, also das war 1922, der hat da immer Golf gespielt und es war so eine gerade Straße, die Richtung Bernina gegangen ist und die war natürlich nicht geteert. Und es ist dem so auf die Nerven gegangen, dass es immer staubt, wenn er am Sportplatz steht. Dann hat er, also die Firma Shell, hat dann diese Straße teeren lassen, damit der Vorstandsvorsitzende nicht im Staub auf dem Golfplatz daneben steht. Und es war so die Initialzündung für Demonstration von Geschwindigkeit, Auto. Und da waren die letzten zwei Jahre, ist das ein bisschen weiter. Wir haben den Kilometer los. See, wo der Jerry wahrscheinlich jetzt gleich noch kurz was erzählt. Am Flugplatz von St. Moritz haben dann verschiedene Veranstaltungen, eine für Vorkrieg, eine für diese Supercars, diese Lamborghini Countach und Lotus und so weiter, die Stickshifter nennt man sich, gab einen Konkurs vom Kempinski Hotel. Das Kempinski Hotel ist das ehemalige Kurhaus, also wunderschön, aber Fünf-Sterne-Haus, also nicht ganz so billig. Und es war eigentlich eine superschöne Geschichte in dem Ambiente von St. Moritz und den Bergen, also ganz andere Welt, ne? Weil Nürnberg ist ja eigentlich eine Arbeiterstadt, wo wir hatten eine wahnsinnige Motorradindustrie in Nürnberg und St. Moritz ist halt genau das Gegenteil. Und es war schön, ne, Charlie?
Ja, doch, ja, also in erster Linie, gut, war jetzt beim Klassik-Sprint und habe da angefangen, Uwe ab und zu helfen. Du hast einen normalen Alltag, kommst aus dem Alltag raus und hilfst da und bist ein bisschen im Automotiv und ein bisschen im Klassik unterwegs und irgendwann sagt Uwe, ja, jetzt sind wir am St. Moritz und was machen wir da? Und da nimmt man sich eine Woche Urlaub und hilft da mit oder eineinhalb. Und in erster Linie wusste ich auch nicht, was auf mich zukommt, wenn du jetzt nicht Teil dessen bist oder wenn du nicht ein Auktionator, ein Sammler oder irgendwie der Veranstalter bist, kriegst du das nicht so nah mit. Und am Ende waren es bei uns jetzt 2 Jahre, wo wir dabei waren, bei Veranstaltungen, die vielleicht so man aus dem Inneren nicht sehen würde. Mhm. Und mal kurz nur, das sind Berliner oder Berliner Pass, von dem Uwe vorhin gesprochen hat. Jetzt ist da ein Klassik-Simulator-Unternehmer ist hergegangen und hat das Ganze eingescannt. Und dann konntest du das digital mit den gleichen Autos nachfahren, die dann wirklich auf der Strecke am Ende waren.
Ja.
Da bist du mit einem Quattro, mit wieder einem Integrale oder was auch immer da möglich war. Bist du diese Strecke nochmal abgefahren, dann digital. Die Simulatoren sind auch toll, kosten auch ein Geld, aber auch schön gebaut.
Ja.
Firma Rorington, mal schöne Grüße. Und das war die eine Veranstaltung, da gab es ein paar Rallyes von uns mit organisiert. Und mein persönliches Highlight war die Kilometre Lancé. Das ist ein Veranstalter aus dem Stuttgarter Raum. Schöne Grüße, Tobias und Chiara Eichele. Und das ist der Flughafen, allein die Szenerie im Hintergrund, die Alpen, der Engadin Flughafen.
Also St. Moritz liegt auf 1800 Meter und ist ein langes, großes, breites Tal.
Und da fahren sie eben Beschleunigungsrennen mit Autos, die über 100 Jahre alt sind, Blitzenbenz dabei gewesen und.
Ach, Wahnsinn.
Und vom Leier,
okay, ja, ist klar.
Und mittendrin, da stehst du davor, wirst vielleicht auch im besten Fall irgendwie angebrüllt von diesen Fahrzeugen.
Sagen Moritz ist schon so ein bisschen superlativ, immer.
Absolut, ne? Absolut. Hinsicht, ne? Aber eben diese Bodenständigkeit durch die Teilnahme an der Veranstaltung oder die Mitorganisation, es war einfach sehr, sehr cool. Und jetzt stell dir die Szenerie kurz vor. Wir sind jetzt nicht Teil von Kilometre Lancé, also haben wir ein bisschen Pause gemacht, ein Bierchen getrunken, sehen diese faszinierenden Autos und dann kommt eine Pause und dann haben sie einen Kunstflieger organisiert. Und dann ist der noch geflogen. Ein Helikopter hat Aufnahmen gemacht. Die Aufnahmen sind absolut fantastisch. Also für mich war das ein persönliches Highlight. Uwe würde jetzt sagen, es gibt auch andere Veranstaltungen, die auch so toll sind, wie jetzt Goodwood und Co. Aber jetzt aus meiner Sicht.
Du warst halt hinter dem Auto gestanden, wenn es wegbeschleunigt hat, egal was es war.
Ja. Ich kann mir die Emotionen dabei vorstellen. Und vor allem eben mit Autos, die du ja sonst auch wiederum nirgends sehen kannst. Das sind natürlich Dinge, die dann im Zweifel locken.
Wobei ich noch eins zu St. Moritz sagen muss, also nicht während der Veranstaltung, sondern wir waren ja vorher da, haben Roadbooks gemacht und so weiter, so wenig Ferraris, Lamborghinis, Maseratis, wie du in St. Moritz siehst, siehst du nicht mal in Nürnberg. Also die Leute zeigen ihren Reichtum da überhaupt nicht. Also das ist wirklich der Einheimische in St. Moritz, die finden zurzeit die 4x4 Pandas total super.
Genau das hatte ich eben gerade im Kopf.
Genau. Okay. Also da drehen die völlig durch. Mhm. Jeder hat seine Millionen Fahrzeuge im Keller stehen. Aber ich habe, glaube ich, in den letzten 2 Jahren 6 Wochen in St. Moritz verbracht mit Unterbrechungen. Also ich habe, glaube ich, einen Lambo gesehen, einen neuen. Also nicht wirklich, da fährt alles normal rum.
Jens, dich muss ich nicht fragen. Warst du schon in St. Moritz klar? Ne?
Ich glaube nicht.
Oh, okay.
Wo ist das nochmal?
Ach, da in der Schweiz, da hinten.
Also südlich von der Elbe?
Ja, ein bisschen. Ja, puh, bisschen.
Das ist schwierig für uns noch.
Ja, ist ja auch so weit nauf.
Ja, aber ein ganz ehrlich, was willst du denn da oben in den Bergen mit so einem Lamborghini? Macht auch keinen Spaß.
Ja, die haben, das Lustige ist, da gibt es ja auch noch, gibt's ja noch andere Veranstaltungen. Gibt es zum Beispiel die ICE, da wollen wir jetzt keine Werbung für machen. Aber da haben die dann ihre Mille-Miglia-Prototypen, Fahrzeuge und fahren da ein bisschen ab neben St. Moritzsee, wo es dann sonst mit den Pferdeln ihr Polo spielen. Also das ist dann schon so Society, ne? Das ist dann schon so ganz wichtig. Aber es ist...
jetzt mal ganz kurz, ein 250 GTO quer auf dem Eis zu sehen, wie oft passiert dir das im Leben?
Ja, mir permanent.
Und zwar im Tiefschlaf.
Jetzt nicht so einer, wo die Maße nicht so genau stimmen. Wenn du genau hinguckst, ist es so, eigentlich ein Datsun 280.
Ja, genau. Ja.
Nee, und 70 Millionen waren es nicht Euro, sondern vielleicht Yen.
Nee, noch eine lustige Anekdote zu St. Moritz. Wir waren da so ein Berliner-Stückchen runter von unserem Hauptveranstalter. Der hat so ein Larösa, das war die ehemalige Poststation von den Pferden, wo die Pferde gewechselt haben, da haben wir übernachtet und da sitzen wir so, ich schreibe so Roadbook und wir machen so Teammeeting, ist direkt an der Passstraße, kleiner Parkplatz davor, da fährt so ein Auto und ich so, fuck, 250 SWB parkt und ich so, ach so, ja, das ist, ich nenne jetzt einen Namen, ah, das ist der und der, Ich gehe mal vor und sage Grüß Gott, der wohnt in St. Moritz, der hat ein paar so Autos, ist auch ganz bekannt in der Oldtimer-Szene. Und dann bin ich noch so hin und ich sage, das ist ein Seefahrt und eine Scuderia Serenissima-Auto. Also von den 250 SWBs gab es 12 Seefahrts. Also mit dünnerer
SWB steht für Short Wheelbase.
Das ist einer der schönsten Ferraris aus der Zeit, kurz nach dem GTO. Dann gab es die Seefahrts, das waren die mit dünnerer Alu-Karosserie. Und dann gab es einen von der Scuderia Serenissima, Graf Volpi aus Venedig, der da ein bisschen Rennteam hatte, weil der war so leicht verarmter Landadel in Venedig, weil die Brücke, wo du nach Venedig reinfährst, die hat er an den italienischen Staat vermietet. Also die Brücke gehört ihm, wo du nach Venedig reinfährst. Ein paar so Häuschen am Kanal.
Wovon man so alles leben kann, ne?
Und der hatte dann in den 60ern ein Rennteam und das war ein Auto aus seinem Rennteam. Er hat auch einen Formel 1 gebaut. Ja, aber ganz
kurz, jetzt muss ich mal blöd fragen, ne? Woran erkennt man das? Ich meine,
an dem springenden Pferd.
Du musst, das,
wer, wir erkennen sowas
wer nicht. Ein Scuderia Serenissima Auto hat, der hat das Wappen von der Scuderia Serenissima auf dem Kotflügel
drauf. Ja, das kann aber ja auch jemand da drauf haben, der kein
das Auto war aber das echte Auto. Ja, okay. Also, na, man muss halt dann gucken. Ne? Okay. Und wenn man dann weiß, dass das Scuderia Serenissima Auto ist, dann weiß man auch, dass es ein Seefahrt ist. Also dieses spezielle Ferrari-Tuning, Ferrari-interne Tuning-Schmiede, die die Autos noch ein bisschen besser gemacht haben.
Und man muss dazu sagen,
man hat ja auch ein Handy zur Not.
300 Nächte im Jahr einfach bei Ferrari übernachtet und alles durchstudiert.
In Ferrari. Ist aber unbequem.
Ja, da kommen wir sowieso gleich zu einer Frage, die ich habe. Bei dir habe ich ja vorhin schon eins gehört, nämlich was ihr so für Autos fahrt. Aber die Geschichte ist noch nicht vorbei, oder doch? Also, weil das ja besonders ist, das Auto.
Ja, ja, genau. Ja, also, ja, und der kommt so und hat gesagt, ja, ich war jetzt im Urlaub, wir haben jetzt die Spikes runter und ich bin jetzt mit meinem, ich schätze jetzt mal, das Auto dürfte so um die 20 sein. Sagt er, ja, ich bin jetzt mal schnell in Bernina rauf und runter gefahren.
Ja, aber dafür ist ja gebaut worden.
Also, die fahren auch Rennen mit den Autos. Ne? Aber das ist halt so ein Erlebnis, wo du sagst, okay, das wird mir jetzt in Nürnberg nicht passieren. Ja,
also und was du gerade meintest mit der Wagen ist jetzt so 20, damit meintest du nicht, dass er 20 Jahre alt ist, sondern dass er
20 Millionen wert ist.
Genau. Ja, schon klar. Ja. Also wenn ich 20 sage,
20 Millionen,
die 100.000 dazu. Eins ist eine Million.
Ja, Wahnsinn. Ja, gigantisch. Ja, gigantisch. Aber das ist ja das Coole. Das finde ich halt, ist wirklich das Coole, wenn es Menschen gibt, die, davon mal abgesehen, für die sind 20 Millionen ja anders als für uns 20 Millionen, aber die dann so ein Ding auch wirklich bewegen, fahren, weil da gehört ja auch was dazu. Also,
Führerschein.
Ne? Ja. Ja, ganz ehrlich,
Geld
brauchst du nicht unbedingt. Fahren kannst du nur so. Aber Jerry hat das vorhin schon erzählt. Jerry, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hast du einen 124er Spider?
Ja, tatsächlich. Der Hintergrund, aber, warum ich das Auto geholt habe. Ich hatte eine kleine Garage, ursprünglich damals, als ich angefangen habe, das Auto zu restaurieren oder eben vorher überlegt habe, ich möchte ein Auto kaufen, um das zu restaurieren. Ein Kaufmann. Für mich war das, einmal im Leben muss ich so ein Ding mal komplett neu aufbauen. Faszination hatte ich ja von klein auf schon.
Ganz ehrlich, du bist kein guter Kaufmann, wenn du dir einen 124 Spider aufgibst, aber ist eine andere Geschichte.
Nee, also so viel Geld.
Seine Arbeitszeit ist billig.
Die Arbeitszeit ist billig, das hat sonst keiner gezahlt.
Ist wie beim Rallye helfen, kostet nichts.
Aber so viel Geld und Schweiß und Zeit, wie das Auto geflossen ist. Ich wollte eben nichts kaputt machen, deswegen ist es kein 911 oder irgendwas anderes geworden, sondern irgendwas eben standardmäßig, was normal ist.
Wo man sich dran versuchen kann.
Wo man sich dran versuchen kann. Nur war das eben der 124er. Und aus den paar Monaten sind dann 10 Jahre geworden. Das Auto hat auch mehrere Garagen hinter sich.
Und jetzt ist er fertig?
Jetzt ist er fertig.
Welche
jetzt darf
Farbe?
Ich dann auch Farben. Blau.
Also dunkelblau?
Hellblau.
Ah, hellblau, so in Metallic-Farbe tatsächlich?
Nee. Tatsächlich, so? Ja. Ist ja nicht ganz echt, muss ich sagen. Okay. Aber ist okay. Aha. Hab das durchgekriegt.
Schöne Farbe.
Schöne Farbe. Innen beige, das war das Original.
Ach cool, das ist ja schön. Ja,
okay. Den habe ich auch aus Hamburg tatsächlich.
Welches Baujahr denn?
Von 1980. Das ist ein Amerikaner. Und den hat mir ein, übrigens schöne Grüße, falls er hört, hat ein Hamburger Musiker verkauft. Mhm. Der wollte einen Schokoladenladen damit aufmachen, mit diesem Geld. War jetzt nicht so viel Geld damals.
Hat geklappt?
2014, ich weiß es nicht. Ich habe ihn nicht mehr gefunden. den Kollegen, habe den auch gesucht. Ich hoffe, dass das geklappt hat, dass er zumindest ein paar Schokoladen damit gemacht hat. Ich glaube, 5.000 Euro damals, vor 10 Jahren, eigentlich kein Geld für so ein Auto. War auch gut dagestanden, habe komplett gestrippt und komplett neu aufgebaut. Schöne Grüße auch an die Helfer. Nun, wie das halt so ist, jetzt fahre ich damit nicht. Jetzt habe ich keine Zeit oder das Wetter passt nicht oder so. Ich hoffe, nächstes Jahr kommen ein paar Kilometer drauf. Und das zweite Auto, was ich mir jetzt vor kurzem gekauft habe, ist fast der Rede nicht wert, aber eigentlich doch wieder, ein Ibiza mit einem Porsche-Systemmotor.
Ah, cool.
Und da habt ihr ein paar Tage später drüber geredet hier.
Ja.
Und dann fand ich es schon wieder faszinierend, weil ich das Auto, das war mein erstes Auto.
Ja, okay.
Und dann habe ich den jahrelang gesucht irgendwie oder geschaut oder gibt es das Auto eben. Und,
bestes Giugiaro-Design.
Ja,
wirklich,
genau.
Wirklich bestes Giugiaro-Design.
Absolut.
Komplett verkannt das Auto.
Ja.
Und gibt ja
gar keinen. Welches Baujahr?
Das ist Baujahr 91. Mhm. Das war das nach Facelift-Modell. Mhm. Aber eben deswegen, weil ich das als erstes Auto hatte. Mhm. Und die waren alle überteuert.
Fünftürer?
Dreitürer. Eine etwas bessere Ausstattung als der Spezial und eben da 71 PS. Mhm. Läuft wunderbar und das habe ich einem abgekauft, der war da gestanden, das war sein erstes Auto tatsächlich in den 90ern. Mhm. Er hat es über 20 Jahre gefahren.
Ach cool.
Fast täglich. Das Auto steht top da, hat über 200.000 Kilometer drauf, fährt top, steht top da. Das Einzige, was da ein bisschen dran war, er hat, glaube ich, in den 90ern den kompletten D&D-Katalog draufgepappt.
Geil. Alles dabei.
Also war alles dabei.
Hast du einen Katalog auch noch dazu?
Leider nicht.
Ich habe die alle. Versuchen. Also ne, alle nicht, aber ich habe, ich glaube, ich habe 25 Jahre D&D-Katalog.
Ja, ich glaube, das Auto wäre für die Ausstellung eben gut.
Ja, sehr gut.
Handschalt-Knüppel-Ding, dann Handbrems.
Alles von D&D?
Alles von D&W,
ja.
Sitzbezüge, irgendwelche Scheibenwischer drauf, Spoiler hinten,
ja.
Böser Blick, Chromspiegel drauf, es war alles einmal drauf. Ich habe das Auto geliebt, oder ich liebe das Auto.
Hast du alles draufgelassen?
Ich habe das Zeug runter,
ja, okay.
Weil ich muss nochmal zum TÜV fahren.
Hat es am BMW draufgebaut.
Ich heb einen Teil davon auf, weil es einfach Rarität ist. Und ich glaube, die 90er, die gibt es nicht noch einmal, auch in der Form.
Nee,
auch in Form dieser D&W-Kataloge wird es das wahrscheinlich nicht mehr geben.
Ja, du wirst lachen. Ist ja, also was wir halt merken, ist ja eins, das Tuning hat es ja gegeben. Mittlerweile tauchen die Autos wieder auf ohne das Tuning, weil jeder es so macht wie du, ja, dass man sagt, ich back den wieder in den Originalzustand. Ja. Aber die Knaller-Highlights aus den 90ern, die müssen eigentlich jetzt so gelassen werden. Das kostet unglaublich viel Selbstvertrauen, weil wenn du damit vorfährst, dann so, ne? Und da kannst du dir ja auch, sorry, es war ja nun mal die Zeit, da kannst du dir dann auch jede Farbe Duftbäume dann an den Spiegel hängen, ja. Auch wenn du es nicht aushältst im Auto mit dem Geruch, der beißt dir in den Augen.
Brauchst du ja nicht aufmachen, kannst du es drin lassen in der Folie.
Ja, in der Folie, ja, das ist ja der Gag sowieso. Die Intensität entscheidet sich ja danach, wie viel Folie du aufschneidest.
Gar nicht, genau. Du schneidest sie komplett auf und hängst ihn hin.
Boah, ich neulich.
Steckst du in Iltis.
Neulich bei eBay Kleinanzeigen ein Auto gesehen, wo hinten an den Griffen hingen wirklich so 6 Stück dran. Ja? Und dann habe ich noch zu meiner Frau gesagt, ich sage, Kerstin, ey, ich weiß genau, wie das Auto wohl riecht. Ne? Das ist ja, weißt du, so,
oh. Wenn man Bilder riechen können, ne?
Also der Trick bei diesen Duftbäumen ist, das hängst du ins Gästeklo. Weil dann sind deine Gäste nicht so lange da.
Ja, stimmt.
Und wenn sie ausgeduftet sind, hängst du es ins Auto und hast die Hochachtung von so Leuten wie dir. Die sagen, Mann, du bist ein Star.
Wahnsinn.
Gibt es nächstes Jahr auch einen Klassik-Sprint?
Ja.
Ja? Ja. Wann ist die denn?
Die ist vom 27. bis zum 29.06., also Freitag bis Sonntag. Start wie immer in Nürnberg. Und
kannst du schon anmelden?
Da habt ihr ordentliche Temperaturen, ne?
Ja, ich hoffe doch. Es kann auch mal regnen. Aber wir hatten jetzt die letzten 2 Jahre am Freitag immer ein bisschen Pech. Eigentlich, da hat es mehr geregnet als in die letzten 15 Jahre davor.
Ja, okay.
Aber es war okay am Schluss. Und ja, wir haben jetzt die Anmeldephase, die ist jetzt rausgegangen. Also ab jetzt kann man sich anmelden.
Kann ich mit meinem Volvo 240 damit fahren?
Du kannst sogar zu Fuß kommen, wenn du möchtest. Ich trage dich.
Nee, jetzt ganz ernsthaft. Klassik Sprint, das klingt ja so, als wären nur so Sportwagen
unterwegs. Sind. Ja, wir haben natürlich, also wir haben wirklich alles und da sind wir ein bisschen stolz drauf. Wir haben die komplette Automobil vom Vorkriegs. Sportlichen Fahrzeug bis, wir haben immer ein Team, ist der beste Konditor aus Nürnberg unter anderem, die sind das Grünerler, also bei uns gibt es die Grüner Brauerei und die kleinen Grüner, also kleines Grüner in Fränkisch Grünerler, und die haben T2 VW-Bus, Originalzustand in Grün.
Ach, geil.
Und das ist das Team Grünerler und wenn du zu denen kommst, die haben nämlich immer einen Grünerler für jeden dabei. Also wenn man dann als Teilnehmer mal zwischendurch Durst hat, muss man bloß nach den Jungs mit dem VW-Bus suchen und kann sich ein Bier ziehen, auch egal wo du bist.
Ja, cool.
Und also es ist wirklich alles dabei. Wir hatten sogar vor 3 Jahren jemanden dabei, der wollte unbedingt mit seinem alten Hümmer Wohnmobil, Baujahr 1980, mitfahren. Hat er dann auch gemacht. Aber er ist nächste Jahr gesagt, ist mir doch zu anstrengend.
Also offen
für alles. Also wir haben wirklich
von seine Schränke komplett neu sortiert in. Ja, ganz andere, komplett die ganze Wohnung komplett umgestellt.
Na, also wir haben wirklich Maserati, Ferrari bis zum 500er Fiat. Es ist wirklich alles dabei und es ist alles willkommen. Mir ist es halt auch wichtig, dass wir eine große Bandbreite an Fahrzeugen haben. Also wenn es jetzt dann, ich sag mal, 20 Porsche G-Modelle hast, die diskutieren ja immer gerne, meine Farbe ist anders und die Innenausstattung ist anders zu dem anderen Auto. Da wird es halt dann irgendwann mal, muss man sagen, hey Jungs, sorry, ich muss euch ablehnen, weil ihr seid jetzt der 12. Porsche G-Modell. Da hast dann mit dem Kadett B mehr Chancen, als dann mit dem Porsche reinzukommen. Aber wir versuchen natürlich jeden mitzunehmen und wir versuchen auch die möglichst größte Bandbreite an Fahrzeugen mitzunehmen. Und ich bin ja auch so ein Exoten-Fan. Meine Frau wird mich jetzt gleich wieder schimpfen. Ich liebe ja diese. Also ich bin ja Italo-Fan durch und durch. Aber die Franzosen haben es mir auch angetan. So Panar und Amisis finde ich total fantastisch. Meine Frau sagte mir, du mit deinen Franzosen alle hässlich. Ich sage, ja, die sind hässlich, aber eigentlich so cool.
Panar ist ja nicht hässlich.
Jetzt, aber ernsthaft. Ja, also, man hat halt einen anderen Geschmack, wenn man das gut findet. Ja, aber ich finde die Autos gut und ich finde halt, je exotischer und je anders, desto mehr Liebe und desto freudiger sehe ich das Auto an.
Genau, deshalb hast du dir auch den Innocenti hier vorhin angeguckt.
Genau, ich finde ihn nicht hübsch, aber ich habe ihn noch nie gesehen.
Ja.
Also in der Form.
Ja.
Also das ist, und da geht auch mein Herz ein bisschen so die Outsider-Autos.
Was fährst du denn selber?
An Oldtimern, ich habe eine alte Vespa, die fahre ich in der Tat am meisten.
Wie alt?
Eine 61er VBB.
Geht's wieder an? Wie viel Kubik?
150 hat die. Neuer Motor.
kennst du dich damit gut aus?
Bisschen.
Okay, ich zeig dir nachher mal was.
Okay,
mal was zu
da
sagen.
Hinten.
Erinnere mich mal dran. Nee,
okay. Die von meinem Papa. Dann habe ich noch die fahre ich nie, so ein kleines Pseudo-Rennmoped, eine Rumi, Bicarburatori.
Die sind, klar, kennt doch jeder.
Kennt Rumi, jeder, genau. Dann hat was jedermann haben muss.
Doch Rumi Schneider schon gefahren.
Genau.
Speisekarte Nummer 12.
Was jedermann haben muss, ich habe einen Traktor, einen Eicher.
Oh!
Braucht man. Meine Frau hat auch wieder gesagt, was willst du mit dem blöden Ding sagen?
Holzwohl.
Allein, also Traktorfahren ist fast noch geiler als Autofahren, weil du kannst auch Radwege und Feldwege und alles fahren. Und selbst wenn du dann durch den Wald fährst mit dem Traktor, sind dann vielleicht die etwas grün angehauchten, lächeln dir zu und gehen auf die Seite, weil du bist ja Traktorfahrer, Landwirt, bin ich ja nicht. Also da das ist, finde ich, ganz lustig. Dann habe ich
Grüße an den Schwabacher Forster.
Ja, also Bier holen mit dem Traktor ist der Höhepunkt überhaupt im Getränkemarkt. Und dann habe ich, jetzt werdet ihr lachen, eine Alfetta viertürige Limousine. 1600er, frühe Serie, in Rosso Prugna, also in so einem wahnsinnig hübschen, beschissenen Lila.
Ja, warte. Warte mal, welches Auto hattest du denn in der Farbe?
In der Farbe hatte ich gar keinen hier.
Nee?
Nein.
Okay.
Ja, die Farbe, ja, da braucht man Selbstbewusstsein.
Alfetta ist aber schon hübsch.
Ja, Alfetta finde ich auch sehr, fährt auch sehr cool. Dann habe ich noch was sehr Außergewöhnliches, ich habe einen Alfa Romeo Bus. Also okay. So wie in Romeo Durin.
Ja, super cool.
Alfa Romeo Bus mit Hochdach. Und dann habe ich so meinen großer Star, in Anführungszeichen, der aber im Moment schon seit wieder längerer Zeit auseinandergebaut ist, eine Ciata Barchetta. Und das war eigentlich das Thema. Ich wollte unbedingt, ich war mal 92 das erste Mal auf der Mille Miglia, dann wollte ich da unbedingt auf die Mille Miglia mitfahren, wollte aber nicht mit einem normalen Auto, sondern mit einem offenen Barchetta als Rennwagen haben. Ferrari, Maserati, Oscar, alles zu teuer. Und dann bin ich ein bisschen so auf diese kleinen Italiener gekommen. Von Stanguilini sagt wahrscheinlich was, Armini und so weiter und so fort. Und dann ist mir irgendwann mal diese Ciata zugelaufen und die habe ich mir dann mit schwer abgesparten und allen möglichen Registern gezogenen Geld gekauft.
Ist ja so ein bisschen wie so ein Micro 212er Ferrari, ne?
Genau, so. Genau. So 166er, 212er Barchetta. Und dann habe ich es auch tatsächlich mal geschafft, die Mille Miglia damit zu fahren. Und das war eigentlich so mein Thema, weil
Traum erfüllt, sag ich.
Traum erfüllt oder Träume erfüllt. Wir sind zweimal mitgefahren. Und Mille Miglia war schon immer so mein großes Ding. Ich war seit 92, glaube ich, habe drei Jahre, seit 92 war ich nicht auf der Mille Miglia.
Okay.
Und da mache ich jetzt dann mittlerweile immer mit Freunden so eine Reise. Also wir sind so 6, 7 Teams, Autos mit zur Mille Miglia, weil ich kenne natürlich da unten Gott in die Welt, ich darf überall rein, ist ja mittlerweile alles, kommst ja teilweise in die Messe gar nicht mehr rein, ohne Zugangsberechtigung und so weiter. Und das ist so auch mein Leben, diese Mille Miglia, und das war auch so ein bisschen die Initialzündung für Oldtimer-Rallys und so weiter.
Ja, verstehe ich.
Toll.
Verstehe ich.
Es hat endlich eine Geschichte alles.
Hast du auch irgendwas, was du im Alltag fahren kannst? Also irgendwie
ein Klassiker?
Ja, die Alfetta.
Die könnte man, aber ich muss jetzt eigentlich gestehen, dass mir, ich bin jetzt auch schon länger im Oldtimer-Business, so im Alltag fahren, Oldtimer macht einfach nicht so wirklich Spaß. Es ist schön, du setzt dich in ein modernes Auto, du lässt es an, dann geht die Batterie in der Regel, also die Chance ist dann immer höher. Du setzt dich rein, hast deine Klimaanlage, fährst irgendwo hin, stellst es ab, alles dann
gut.
Fährst ein
Wir können das gut nachvollziehen.
Flottes Auto, dann kannst du mal auf der Autobahn 240 fahren, ohne dass dir die Ohren rausfallen und so weiter. Und das macht man schon sehr gerne, in einem modernen Auto zu fahren.
Ja.
Die Alfetta, ein 1,6er Motor drin oder irgendwas getuned?
Nee, 1,6er, original.
Geile Farbkombi auch. Innen drin beige?
Das ist dieses, das ist so dieses helle, so teddybärig. Aber die ist so in so einem sehr gebrauchten Zustand, sagen wir mal so.
Aber gibt ja kaum früher Alfettas.
Ja,
also stimmt. Ist ja extrem selten.
Ja.
Ich habe eine einzige nur verkauft, eine ganz frühe mal.
Ich muss die Farbe.
1,8er.
Ich hoffe mal.
Rosso Amaranto, dieses dunkle Rot.
Ja.
Wie heißt die Farbe genau?
Rosso Prugna, Pflaume. Prugna.
Ja.
Da gab es die Giulia Nova auch noch in der Farbe.
Gab es auch die Nova, genau.
Eine Nova in der Farbe habe ich mal selber gehabt in Köln noch. Ich hätte mal eine 1300er Nova in der Farbe in
Prugna. Aber ich hoffe jetzt, meine Frau hört zu, weil die findet nämlich die Alfetta auch grenzwertig. Schön, dass du ein Fan bist.
Null grenzwertig.
Na, Christina,
hör zu. Das ist ein ganz großer Wurf. Das ist ein Transaktionsauto.
Technisch super.
Das ist halt jetzt mal.
Also Fahrwerk ist auch noch was gemacht. Also die liegt, die kann Porsche jagen.
Alfetta ist schon großes Kino, finde ich.
Ist die der Martin gefahren, der Martin Utberg?
Die ist der Martin Utberg mal gefahren,
Die Farbe ist auch bei einer Alfetta eher schon selten.
Ja.
Weil es halt noch eine Bertone- und Giulia-Farbe
ist. Genau, genau.
Ich habe auch einige Alfas gehabt.
Ich habe tiefe italienische Wurzeln. Genau, da haben sich zwei Italiener gefunden, auf jeden Fall heute.
Ja.
Aber oder haben wir, pass auf, jetzt, wir haben doch die Farbe. Also gab es die nur bei Alfa oder gab es die auch bei Lancia? Weil wir haben doch.
Gab es nicht bei Lancia.
Wir haben, nee, aber wir haben doch in. Ich habe in Bremen bei der Rallye einen Lancia gesehen, der eben auch in so einem,
Ja, so ein Lila.
Ja, so ein Lila. Also eigentlich so eine fiese Farbe eigentlich, komisch, bei der du denkst so...
Aber die Alpha-Farben waren nur Alpha-Farben, die hat Lancia nicht benutzt.
Okay.
Fiat auch nicht.
Vielleicht hat er seine Lancia mit der Alpha-Farbe lackiert.
Naja, gut.
Nee, warte mal. Welche meinst du denn, welchen Lancia? Fulvia, Coupé?
Ja, würde ich sagen, ja. Weil du hattest... du hattest auch mal ein Lancia Coupé, was eine Alpha-Farbe hatte, oder umgekehrt. Eigentlich so eine Geschichte. Meistens habe ich ja dann irgendwie doch ein Gedächtnis, was irgendwie funktioniert. Das wird dir dann auch wieder einfallen. Dann wirst du sagen, ach ja, stimmt, du hast recht. Ja, weil habe ich mir das nicht. Aber die Farbe ist schon krass. Ich habe es jetzt mal versucht zu gucken. Da gibt es ja wirklich, da gibt es auch nicht viele Bilder von. Aber, ja.
Die kommt hier nicht so scheiße.
So, ne?
Ja, genau.
Ja,
so. Die ist nicht ganz so rot wie auf diesem Bild.
Ja, cool. Schönes Ding. Schönes Auto. Auch tatsächlich, wie Jens schon sagt, man sieht selten die frühe Variante.
Man sieht überhaupt selten Alphetten. Also so viele gibt es ja nicht. Fahren ja kaum rum.
Ja, man muss schon.
Die Limousine war immer ungeliebt, alle wollten GTV.
Die wollten immer die Coupés, die GTs haben.
Gibt es nicht so.
Ja,
ich hatte mal eine schöne, die ich mal verkauft habe, die kam hier aus Wandsbek, die wurde hier als Neuwagen ausgeliefert und direkt mit Dinol konserviert. Die war ungeschweißt bis heute.
Sehr gut.
War richtig geil. Also eine Hamburger Alfetta, nicht geschweißt. Schon ein paar Jahre her.
Auch nicht so einfach.
Die war beige, war die.
Auch nicht so einfach, ne?
Nein.
Ja, ich weiß, dass bei meinem Vater immer das Herz aufgeht, wenn wir über diese Autos reden, weil das waren so die, bei denen er in den 70er Jahren davon geschwärmt hat, weil die so eine besondere Sportlichkeit hatten und auch das Innenraumdesign, die Instrumente, das war immer so, das war immer cooler als bei anderen. Ne? Bei anderen war das alles so sachlich und hier war es halt schon so.
Also wenn man es mit deutschen Autos vergleicht, auf alle Fälle, und das ist auch vom Fahren her eine ganz andere Welt wie zu Mercedes und so weiter. Die einzigen, die da dran liegen, sind die 02er BMWs, genau, weil die dann sportlich waren. Ja, das ist dann, der BMW ist der nördlichste italienische Autobauer. Yeah. Vom Fahren her, nicht von der Qualität, da sind sie besser. Aber du fährst deutlich anders wie mit Mercedes. Also das macht einfach, auch wenn es vielleicht jetzt objektiv nicht schneller, aber du kommst ja einfach schneller und sportlicher vor.
Ja, genau. Also ich glaube, das war es auch bei meinem Vater, der dann irgendwann mal davon schwärmte, weil einer seiner Arbeitskollegen sich so ein Auto gekauft hat. Und das Doofe ist ja, wenn du das jemand anderem erzählst, also insbesondere deinem Kind, das versteht das ja nicht, aber du selbst spürst das, wenn du mitfährst. Und er sagte, er ist damals nämlich irgendwie mit jemandem mitgefahren nach Spanien und er hat so geschwärmt von dem Auto und sagt, das kannst du dir nicht vorstellen, weil das halt eine ganz andere Welt war. Er hatte damals irgendwie einen Opel Ascona. Und ja, du lachst, ne? Und da kam halt einer mit einem Auto, was wirklich irgendwie was kannte.
Ich glaube, ein SR, glaube ich, ne? Ascona.
Ja, aber der Ascona, der hat sich immer so hochgehoben beim
Fahren. Ja, stimmt, genau.
Und er sagt, mit dem Auto konntest du überholen, weißt du, so weil früher war ja überholen war ja so ein Thema, das musstest du irgendwie dir selbst vorher ankündigen und.
Du musstest dir verdienen erst
mal. Genau. Also so eine Alfetta, so eine frühe, die hatte ja schon 100 PS gehabt.
Ja.
Genau. Und Fünfgang.
Ja, und ein Golf GTI hatte 110 PS für 182 und dann kamst du mit deiner Alfetta mit Fern.
Ja, oder eben mit dem 60 PS Ascona. Genau, ganz genau. Das war es nicht.
Da hat kein Rallye-Streifen geholfen, ne? Der hat nicht schneller gemacht.
Nee. Der hatte die Signalfarbe gelb damals. Also der war halt schön so, wie man sich das vorstellt. Aber ja, schon stark. Also nochmal, italienische Autos merkt man halt immer wieder, dass alle, die sich damit beschäftigen, und wir haben es ja hier im Podcast so oft schon gehabt, dass auch alle dann eine sehr, sehr starke Emotion dem Auto gegenüber haben und oftmals eben diese Fahrzeuge auch, also heute auch weiter fortgeführt bei Abarth-Modellen zum Beispiel. Ja? Die haben eine ähnliche Emotion. Es sind immer noch die Menschen, die früher auch schon italienische Autos cool gefunden haben, die auch heute dann, so wie Jens halt auch, dann plötzlich wieder rückfällig werden. Ja. Und dann sagen, die Emotion ist tatsächlich in diesen Autos noch genauso spürbar. Das ist schon cool. Da machen die Italiener schon viel richtig. Sehr, sehr gut. Das muss nicht ein Ferrari oder ein Lamborghini sein. Da reichen eben auch die sportlichen Modelle der anderen Hersteller.
Ja, ich finde eigentlich das Schöne, da gibt es ja auch so einen Film, Poliziotto Sprint heißt der. Mhm. Und da schießen die mit Alfetten und die Giulias mit Polizeiautos. Also ist so ein Krimi ein bisschen. Und da schießen die durch Italien mit den Autos. Und ich bin halt früher mit meinen Eltern immer an die Adria Teutonengrill gefahren. Ja. Ne, und dann hast du einfach dieses ganze Italien-Leben in dir drin. Ja. Ne? Und klar, wir kommen aus dem Süden. Gut, Nürnberg ist jetzt schon noch ein bisschen von Italien entfernt. Da ist München deutlich näher, aber es sind 170 Kilometer, aber es ist eine gefühlte Welt näher. Ja. Aber wir sind irgendwie so in Italien immer im Urlaub gewesen, groß geworden, als Kind Sandburgen gebaut und so weiter und so fort. Und dann hat man natürlich das ganze Leben Pizza, Pasta, am Strand flanieren Amore. Oder Abend und so weiter. Da war man noch zu klein, ne, das haben wir dann später gemacht. Aber das war, und da hast du natürlich irgendwie einen wahnsinnigen Bezug zu den italienischen Autos.
Total nachvollziehbar.
Ja, ich habe in Dänemark Sandburgen gebaut.
Ja, kannst du sehr froh sein, dass es keine dänischen Autos gibt. Hättest du vielleicht
dafür überlegen alle, ob es ein dänisches Auto
gibt. Ich habe jetzt auch mal gegeben.
Nee, gibt's nicht. Ja, gibt's. Ich würde sagen, gibt's nicht. Ja. Nee, das können die Dänen nicht, glaube ich. Die können alles andere, aber Autos. Nee,
die hatten, das war ganz lustig, in Dänemark hast du halt früher Volvos und hauptsächlich Engländer gesehen. Ja. Ne? Weil die ja zur Freihandelszone mit England gehörten. Da waren die Engländer ja günstig. Und in meinem Urlaub, Moris Marina, stand an jeder Ecke in Dänemark früher mit schwarzen Kennzeichen. Ja. Kannte hier kein Schwein.
Nee, aber zu Recht, wie du immer sagst. Komm, Moris Marina ist irgendwie so. Oh, das Schönste daran ist der Name.
Du, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Gott sei Dank gibt es solche Leute.
Ja, wobei auch da, ne, es ist ja wirklich so, dass viele Menschen eine Leidenschaft entwickeln, wie du es gerade gesagt hast, für Exoten und manchmal halt auch für die, bei denen du Mitleid entwickelst. Und du einfach sagst so, okay, irgendwie rette das Auto. So ging es dir vielleicht ja auch mit deinem Seat, dass du gesagt hast, hey, der ist eigentlich gut. Ich muss ihn nur befreien von diesem 90er-Chick, so, wo man damals halt versucht hat, nochmal so richtig einen rauszuholen. Ja, aber ganz, das muss man ja wirklich sagen. Also Jens hat es vorhin gesagt, die Giugiaro-Form eines Ibiza kannst du nicht verbessern.
So ist es.
Kannst du nicht verbessern.
So ist es. Ne? Ja. Aber naja, gut, wenn du das Auto dann doch einem üblichen Autofan, vielleicht einem normalen Menschen auch versuchst zu erklären, das ist schwierig. Also man muss das irgendwie mit.
Ja, ich habe ja auch da wieder, ne? Das dafür wiederum habe ich irgendwie eine Leidenschaft aus dem Grund, weil einerseits, und das ist witzig, meine italienische, also Tante, die in Italien gelebt hat, aber natürlich eine Schwester meines Vaters war, also Spanierin, die hatten so ein Auto damals. Und damit bin ich dann auch damals in Italien mitgefahren. Und natürlich dadurch, dass es ein spanisches Auto ist. Und zwar so das erste, bei dem irgendwie damals so, da waren alle stolz drauf, weil das Auto, und das muss man ja auch wirklich sagen, das war der Grundstein für, in Anführungsstrichen, das neue Seat Volkswagen-Gebilde.
Das war das erste Auto, was sie überhaupt selber gebaut haben, in Eigenregie auch
korrekt.
Haben konstruieren lassen. Nicht unbedingt alles selbst gemacht, aber trotzdem war das erste Auto überhaupt von Seat. Das andere war vorher Fiat in Lizenz und Co.
Genau.
Und das war das allererste Ding überhaupt.
Genau, und dann eben mit so einem klugen Schachzug zu sagen, okay, komm, den Motor lassen wir System Porsche in Deutschland machen, das Design von einem Italiener, die können es halt. Ist halt nun mal so.
Das ist absoluter Hingucker, wenn du in dem Ding die Motorhaube aufmachst und hast ein Porsche-Schriftzug drauf. Die Leute flippen völlig aus.
Ja, dieses System Porsche.
Wie hast du jetzt einen Porsche-Motor da reingekriegt? Nee, habe ich mitgekauft.
D&W Porsche Schriftzug auf dem Motor.
Nach den Dessous-Seiten.
Natürlich
nicht. Ja. Aber dieses Auto ist einfach, das vielleicht nochmal, letztendlich, ich bin in den 90ern und 2000ern aufgewachsen, da habe ich angefangen, das Auto zu fahren oder die Autos überhaupt zu fahren, um mich damit zu identifizieren. Und das ist jetzt die Generation Dreiergolf, Ford Escort, Kadett E und so. Jetzt kommen die Autos langsam, die werden langsam auch vielleicht auch euer Thema Future Classics fühlen oder sind schon und auch ein bisschen später. Aber die Autos, es ist komisch, die zu sehen als klassische Autos, aber irgendwie langsam nachvollziehbar.
Aber ich hab's ja neulich schon gesagt. Also man darf ja nicht vergessen, wenn du so einen Seat, der wurde ja wirklich sehr viel verkauft, muss man sagen. Also trotzdem sind ja nicht viele übrig geblieben.
Ne? Nein, du siehst sie nicht mehr.
Wahnsinn. Nee, und deshalb dieses Gesabbel, also wir haben da auch schon oft drüber gesprochen, dieses Gesabbel, dass irgendwie so viele Autos werden demnächst 30 Jahre alt, schon, was weiß ich, auch ein Astra F und so. Und dann sage ich, Jens, Alter, wann hast du das letzte Mal ein Astra F gesehen? Ne?
Ja.
So, und zwar in einem brauchbaren Zustand. Ne? In einem brauchbaren Zustand. So. Die sind alle durchgeritten. Ja? Und vor allem auch, da gab es ja viele Varianten auch von, es gibt sie einfach nicht mehr. Also dieses, ja. wenn du heute eine Suche machst über neu eingestellte Fahrzeuge aus den 90ern, wo du wirklich nur sagst, pass auf, ab 90 bis 96 oder so, das ist so wenig.
Ja. Und ich bin so froh, dass er sich um das Auto so gekümmert hat. Sein Auto, 26 Jahre, ist irgendwie hier in den Norden gefahren von Leipzig aus, jeden Sommer mehrfach und das Auto steht top da.
Ja, das
gibt es nicht mehr so.
Ja, klar, gut, das ist ja dann der Erstbesitzer, der liebt sein Auto, ne?
Ja.
So. Für andere ist es vielleicht nur A nach B. Schön war es und schön. Super geniale Einblicke in das, was ihr macht. In diese großartige Rallye, die leider irgendwie ein bisschen weit weg ist, aber irgendwie einen sehr starken Reiz hat.
Wir haben mittlerweile schon 2 angemeldete Leute aus Hamburg.
Ja. Regelmäßig.
Ja, vielleicht können die uns mitnehmen. Ja. Fahren die, womit fahren die? Sind da 4 Sitze drin?
Nee.
Ist ziemlich eng
drin.
Ja? Okay. Ja, aber das ist schon, hat schon hohen Reiz und ich glaube auch, rein von der Landschaft her, ich kenne es eh nicht so gut. Also ich bin da unten ja nicht, weiß nicht, du im Frankenland, wie sieht das bei dir aus, Jens?
Ich kenn's.
Du kennst das, ne?
Ja, klar. Ja. Du wusst ja, wo die Autobahnabfahrt Altmühltal ist.
Genau. Ja, das Schöne ist, es ist ein bisschen hügelig da unten. Nicht zu sehr steil, aber schon ein bisschen hügelig. Und was wirklich der Vorteil, wir haben ja auch die Fränkische Schweiz, das ist nördlich von Nürnberg. Da gab es übrigens die größte Privatbrauereidichte der Welt damals, glaube heute noch. Und die Fränkische Schweiz ist halt total überlaufen. Ne, am Wochenende Motorradfahrer, ein nach dem anderen und so weiter und so fort.
Okay.
Und das Altmühltal, obwohl ich jetzt schon seit 18 Jahren da eine Rallye mache, ist nach wie vor ein bisschen ein Lost Place. Also du fährst da wirklich am Samstagnachmittag bei schönem Wetter und musst dann vielleicht 3 oder 4 Autos auf 20, 30 Kilometer überholen.
Echt?
Da ist echt wenig los und du kannst mal frei Auto fahren, siehst dann teilweise weit in die Straßen rein zum Überholen, damit es nicht gefährlich wird. Ne? Also es ist ein bisschen so ein Lost Place.
Okay. Also Klassik-Sprint Altmühltal.
Exakt.
Ist jetzt schon ausgebucht, wenn das gesendet wird.
Morgen früh.
Stark. Ja, sehr schön. Dann vielen Dank für euren Besuch. Meine Füße melden, dass wir lange sprechen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es ist ja immer hier eine derzeit lange kalte Kälteperiode.
Das ist eine Doppelfolge, wenn ich auf die Uhrzeit gucke. Siehste?
Also, dann lügen meine Füße nicht. Ihr habt das letzte Wort.
Ja, nochmal danke für die Wurst an die Metzgerei Freiberger. Da bestelle ich übrigens sehr gerne und öfters schon.
Leute, geht also, mal auf, Leute, geht mal was auf die das, Seite.
Das Beste bei Freiberger, ich sage das nochmal, ist der Rinderleberkäse mit Dönergewürz. Unglaublich. Das klingt jetzt komisch, schmeckt aber echt geil.
Ja, es klingt tatsächlich ein bisschen komisch.
Boah, ist das lecker.
Es ist wahrscheinlich auch nicht ganz typisch für die Region.
Und die geräucherten schwarzen Bratwürste und überhaupt. Der Bacon Jam.
Oh. Ja, das ist Dirk.
Also das wird jetzt dann Folge 3, oder? Alle Produkte vom Freiberger. Das
kann ich dir bei mir auf dem Grill auch machen, wenn du willst.
Also Dirk, das ist nochmal der Beweis, dass das auch wirklich ankommt alles und wir nicht unterwegs alles weggegrillt haben.
Das ist so.
Ja, schade.
Schade eigentlich. Nee, vielen Dank für die Einladung. Das war erstens fantastisch, die Faszination auch hier auch live zu erleben. Für mich sowieso seid ihr immer jedes Wochenende dabei, ob beim, weiß ich nicht, Kochen, Gassi gehen oder so. Und jetzt mal live hier auch mit unserem Beitun, Uwe.
Habe ich das letzte Wort?
Du darfst das letzte Wort haben.
Gut, dann mache ich es in der nächsten Stunde, bin ich dann fertig. Also erstmal herzlichen Dank, dass wir da sein durften, dass wir auch nach Hamburg. Jetzt schon, okay. Nach Hamburg ein bisschen fränkisch auch Würste mitbringen durften und unsere Rallye ein bisschen vorstellen durften. Wer es interessiert, www.classic-sprint.de. Und herzlichen Dank. Wir werden jetzt den Abend noch in Hamburg verbringen und fahren dann morgen.
Sag nicht alles, was noch passiert.
Nee, wir trinken noch ein paar Bierchen.
Weil what happens in Hamburg, stays in Hamburg.
Genau, Bier soll es ja auch in Hamburg geben, nicht nur in Franken. Von dem her, herzlichen Dank von uns beiden an euch und vielleicht sehen wir uns beim Klassik-Sprint oder auf der Messe.
Sehr
bis
gut.
Bald. Bis bald.
Sehr gut, bis bald.
Frank, tschüss. Kauf dir mal ein paar warme Socken.
Ja, du mich auch.
Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.